Wir haben das letzte Mal jetzt endlich einmal begonnen, ein bisschen mit dem Doppelgänger auch auseinanderzusetzen und mit den verschiedenen Aspekten des Doppelgängers oder der verschiedenen Doppelgänger, die es gibt, weil Doppelgänger ist auch so ein Sammelbegriff. Also es hängt auf jeden Fall damit zusammen, mit unserem Karma aus der Vergangenheit, das wir mitschleppen, also namentlich eben aus den früheren Inkarnationen, was wir mitbringen. Also weniger, es geht beim Doppelgänger weniger um die Verfehlungen, die so unmittelbar aus der jetzigen Inkarnation sind. Kann natürlich auch in Erscheinung treten, aber das wirklich Problematische sind also vor allem die Dinge, die aus früheren Inkarnationen herüberkommen und von dem wir eben etwas in unserem Astralleib drinnen haben, also im Astralleib sitzt das vorwiegend einmal drinnen, nimmt aber, wenn es als Doppelgänger in Erscheinung tritt, durch den Ätherleib unsere Gestalt an, weil der Ätherleib also ist, wenn man ihn hellsichtig schaut, ziemlich ähnlich unserer physischen Gestalt, weil ja auch der Ätherleib der Erbauer, wenn man so will, ist des physischen Leibes. Und also man hat es im Grunde mit seiner, beim Doppelgänger mit einer astralisch-ätherischen Erscheinung zu tun. Also das Ätherische gibt ihm die Form und der düstere Inhalt der ganzen Geschichte ist eben das Karma aus der Vergangenheit. Das kann aber in sehr verschiedener Weise hineinspielen. Das werden wir heute noch näher betrachten. Also wir haben erst begonnen damit. Und im Laufe des Schulungsweges, also das heißt, wenn man sich geistig entwickelt, gezielt geistig entwickelt, ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn es zu einem Erlebnis des Doppelgängers kommt. Muss nicht hellsichtig deswegen sein, aber was zumindest kommen sollte mit der Zeit, ist, dass man das Gefühl hat, bei allem, was du tust, was du denkst und so weiter, da ist einer neben dir sozusagen, der mitdenkt oder in dir, wie auch immer. Also dass du eigentlich das Gefühl hast, da ist ein ständiger Begleiter da, der die Dinge etwas, naja, meistens in etwas verzerrter Form dann zeigt, also nicht so, wie wir es uns halt jetzt wünschen, sondern der es eigentlich in dem Bild zeigt, wie es unserer charakterlichen, das heißt astralischen Realität entspricht, wie wir sie uns mitgebracht haben aus der Vergangenheit. Also das ist ein gutes Mittel, um eben kennenzulernen, was in unserem Astralleib noch an negativen Kräften drinnen ist. Einfach was wir erst bewältigen müssen, um auch dann letztlich einen klaren Blick auf die äußere Seelenwelt zum Beispiel werfen zu können. Weil man muss sich denken, man schaut ja eigentlich im Grunde sozusagen durch den eigenen Astralleib hindurch und der ist etwas, was die ganze Sicht trübt oder verzerrt zumindest, eben durch diese negativen Dinge, die wir, ich sage einmal, notwendigerweise mittragen aus der Vergangenheit. Ich meine, wir haben alle genug angestellt. Also das ist einfach so. Also nur Engeln waren wir nicht, da wären wir dann schon woanders. Also es ist genug, also und teilweise wirklich schlimme Sachen auch. Und das wirkt oft über viele Inkarnationen nach. Nämlich auch gerade bei Menschen, die eine hohe geistige Entwicklungsstufe haben, das sind oft auch welche, die aber in früheren Inkarnationen ziemlich eingetaucht sind ins Negative auch und da Dinge getan haben. Also man kann es nicht generalisieren, aber es ist häufig so, weil einfach Menschen, die dann sehr tatkräftig sich mit der Welt auseinandersetzen, was aber Voraussetzung auch ist für die geistige Entwicklung, die wirklich zielführend sein soll, weil es ist dann nicht nur immer in einem Eckerl sitzen und meditieren, wenn man wirklich, vor allem wenn man im modernen Sinne, also eingeweihter ist oder wird, dann geht es ja vielfach darum, wirklich die Welt zu verändern und einzugreifen. Und das heißt, das sind Menschen, die nicht nur in einem Winkel sitzen und meditieren, sondern die auch etwas tun und dabei aber oft auch große Fehler begehen, wenn man so will, oder auch Unglück hervorrufen in der Welt. Vielleicht gar nicht gewollt, aber das tut auch nichts. Ich meine, es ist halt vielleicht durch eine Fehleinschätzung oder durch Sonstiges. Ich meine, wer nicht viel tut, kann auch nicht viel Fehler machen. Aber wenn jemand im Weltmaßstab eigentlich tätig ist, können auch kleine Fehler katastrophale Wirkungen in Wahrheit haben. Und das ist auch immer wieder passiert. Vor allem in dieser Übergangsphase, wo die Leitung dieser Mysterienstätten, überhaupt die Leitung der Einweihung, immer mehr in Menschenhände übergeht. Wenn man in alten Zeiten, je weiter man zurückgeht, desto mehr sind die Menschen eigentlich ein reines Werkzeug höherer geistiger Wesenheiten, also Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten zumindest, die durch sie wirken. Und das heißt, das Einzige, was der Mensch selber dazu bringen kann, ist also halt das leibliche Gefäß und gewisse Voraussetzungen, die es möglich machen, dass dann diese höheren geistigen Wesenheiten durch sie wirken können. Aber das heißt, die hatten im Grunde noch keine große Eigenverantwortung. Dabei ging auch nicht, weil das Ich natürlich noch, selbst bei auserlesener Menschen, noch wenig entwickelt war. Aber es gibt dann so die Zeit, naja, ganz stark schon beginnt es also in der ägyptischen Zeit, dass das immer mehr also übergeht in Eingeweihte, die aus eigenem sehr viel mitverantworten müssen und die aber trotz ihrer hohen Entwicklung halt noch nicht so reif sind, dass sie alle Fehler vermeiden können, die vielleicht Erzengelwesenheiten vermeiden hätten können, aber die sie als Menschen noch nicht vermeiden konnten, selbst wenn sie sozusagen im geistigen Austausch mit diesen Erzengelwesenheiten durchaus sind, aber eben nicht mehr als blindes Werkzeug, sondern als weiß ich nicht, als Diener, als Helfer, als Mitwirkender. Dadurch entstehen aber auch neue Möglichkeiten, weil gewisse Dinge Erzengelwesenheiten nicht ausführen können, selbst wenn sie durch einen Menschen als Werkzeug wirken. Gewisse irdische Dinge können sie dadurch trotzdem nicht eingreifen. Da braucht es also dann wirklich das menschliche Ich dazu. Also alles, was nämlich mit der Individualität des Menschen zu tun hat, und zwar als Individualität hier auf Erden, da braucht man eben auch wirklich den Menschen dazu. Da kann nicht eine Erzengelwesenheit das tun, die eigentlich normal als Volksgeist oder als irgend so etwas wirkt oder sogar noch als was Höheres. Und das heißt also, auch bei den Eingeweihten ist es so, dass sie oft also große Fehler aus der Vergangenheit mitschleppen. Und da immer wieder auch jetzt noch gefährdet sind, abzustürzen, wo also das alte Sprichwort, je höher einer steigt, desto tiefer kann er fallen, gilt in gewisser Weise hier auch nicht, dass das regelmäßig passiert, aber man darf sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, zu sagen, also gut, der ist schon so weit und jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist wie beim Bergsteigen. Ich meine, je höher man raufkommt, umso schwieriger wird es und das zeigt, dass man ein großer Meister ist, wenn man hoch hinaufkommt, aber vor dem Absturz gefeit ist man trotzdem nie. Also man hat die besten Mittel zur Verfügung, um durchzukommen, aber im Grunde ist die Gefahr wird eigentlich immer größer auch und es muss täglich neu erworben werden, die Fähigkeit, da nicht abzustürzen. Das ist ganz wichtig. Vor allem, weil selbst hohe Eingeweihte durchleben, wenn sie menschliche Eingeweihte eben sind, das heißt nicht bloßes Werkzeug, durchleben im Grunde jeden Tag die Phase, wo sie so von der geistigen Welt abgetrennt sind, dass sie sogar an dem ganzen Geistigen zu zweifeln beginnen. Das ist da. Also das ist selbst bei einem Menschen wie Rudolf Steiner der Fall. Man darf nicht denken, Gott, der ist so gewiss, der sieht es doch. Und es gibt die Momente täglich, durch die man durchgeht und wo es eben nicht da ist, wo man ganz abgeschnitten ist. Das muss sein, sonst könnten wir diese Freiheit und Selbstständigkeit nicht entwickeln. Und das muss ganz real sein. Dieses Zugehen sozusagen des geistigen Tores muss ganz real passieren. Nur dadurch haben wir diese Freiheit. Wir können es halt wieder aufmachen. Und der große Eingeweihte kann es sehr weit aufmachen. Aber er durchlebt jeden Tag im Grunde die Stufe, wo es zugehen muss, wenn er nicht also die Freiheit seines Ich verlieren will. Und wenn er als moderner Eingeweihter nämlich das nicht will und noch einen alten Weg geht, bei dem das nämlich nicht hundertprozentig passiert, dann kann er aber wieder nicht ganz aus der Freiheit des Ich heraus agieren. Und das ist nicht mehr zeitgemäß, weil er dann, was er den anderen Menschen weitergeben kann, auch nur so weitergeben kann, dass er sie führt, aber mit einem gewissen Zwang, mit einer gewissen bedingungslosen Gefolgschaft, die man ihm leisten muss in gewissen Dingen. Und das war in alten Zeiten, wo das Ich noch nicht stark genug war, absolut notwendig. Also da konnte überhaupt der Geistesschüler nur dadurch auf den Weg gebracht werden, dass er mal lange, lange Zeit bedingungslos einfach den Befehlen, den Anweisungen des Meisters, des Gurus gefolgt ist. Weil er aus seinem Ich heraus nicht entscheiden hätte können, was richtig und was falsch ist. Und erst nach dieser langen, langen Zeit, bis er selber zum Guru geworden ist, dann dadurch, dass jetzt eben höhere geistige Wesenheiten durch ihn wirken, die die eigentliche Führung nämlich übernehmen in Wahrheit, dann musste er seinem Lehrer nicht mehr folgen, aber dann folgt er halt unmittelbar dieser geistigen Wesenheit, die ihn inspiriert, aber in unfreier Form. Also nicht zu sagen, gut, du gibst mir diese Impulse, ich gebe meinen Impuls dazu und wir machen gemeinsam etwas, sondern es ist in der alten Einweihung immer so, dass man bloßes Werkzeug im Grunde ist. Und das wäre nicht mehr zeitgemäß, auch eben aus der Perspektive der geistigen Welt nicht, weil wir, das dürfen wir nicht vergessen, ein ganz besonderes geistiges Wesen sind, nämlich das erste und einzige Wesen bislang, das ganz in diesem, wie soll ich sagen, geistfernen Bereich hinuntergestiegen ist, der so weit weg ist vom Geistigen, dass das Tor wirklich ganz zugehen kann. Bei einer Engelwesenheit normalerweise kann das nicht passieren. Selbst bei den Widersachermächten passiert es nicht ganz. Sie kriegen vielleicht nicht sehr viel mit, aber es geht nicht ganz zu, das Tor. Also die Widersachermächte sind ja auch geistige Wesenheiten, das heißt, sie haben einen gewissen Zugang zu den schöpferischen Kräften, aber einen eingeschränkten. Und es ist bei ihnen nie so, dass das Tor ganz zugeht. Beim Menschen ist es so, das Tor kann ganz zugehen, was im Grunde heißt, er durchlebt damit Momente tagtäglich, wo er sein eigenes Ich in Frage stellt, weil das Ich ist der geistige Wesenskern des Menschen. Das heißt, wenn er das Geistige in Frage stellt, dann stellt er auch das Ich in sich in Frage. Das heißt, er durchlebt im Grunde den Moment, wo er sich auch als nichts anderes erlebt als ein hochintelligentes Tier. Den anderen Tieren weit überlegen, aber in Wahrheit ohne Schöpferkraft, reduziert auf den kombinierenden Verstand, der die Schöpferkraft als solche nicht braucht. Das heißt, sehr intelligent sein kann, aber nicht schöpferisch, nicht geistig eigentlich. Also an das kommt auch der große Eingeweihte im realen Leben im Grunde tagtäglich, mal bewusster, mal vordringlich, einmal mehr so nebenbei, aber an das streift er heran. Also dieser Zweifel ist da, das ist oft nur ein Augenblick. Das ist ein Augenblick oft nur. Aber wo das so durchhuscht, das ist alles zu. Und ich kann eigentlich gar nicht in dem Moment mit Sicherheit sagen, es gibt die geistige Welt. Das kann alles ein Unsinn sein zu dem Zeitpunkt. Weil da nützt einem nämlich die ganze Erinnerung nichts. Bitte, ich hab doch vor einer Stunde noch einen Vortrag gehalten über das Geistige und aus großer Begeisterung heraus und so weiter. Es nützt da gar nichts. Es ist in dem Moment das Erleben trotzdem ganz real, dass es zu ist, so zu ist, dass du nicht mehr mit Sicherheit sagen kannst, ob das da überhaupt existiert oder ob das nicht nur eine tote Wand ist, hinter der gar nichts ist. Also so extrem ist der Punkt. Und das, und in solchen Momenten natürlich sind dann immer wieder die Versucherkräfte da, die an uns herantreten natürlich. Ich meine, gerade wenn dieses Tor so zugeht, dann ist das ein wunderbarer Moment für den Ahriman heranzukommen, weil der will uns das sowieso immer suggerieren. Also es gibt eigentlich nur diese kombinatorische Intelligenz und die hat Ahriman selber in höchstem Maße ausgebildet, viel mehr als der Mensch. Und wenn der Mensch jetzt gerade zweifelt in dem Moment, eigentlich reduziert sich alles auf Logik und dergleichen, also auf Ableiten, dann ist der Ahriman sehr, sehr nah, weil der Ahriman weiß natürlich schon, dass der Mensch in Wahrheit das Tor wieder öffnen kann und er hofft darauf, dass er durch den Menschen da an mehr geistige Quellen herankommen kann, weil beim Ahriman ist ein ziemlich kleines Lückerl nur offen zur wirklich schöpferischen Welt. Ein bisschen was muss es da sein, weil sonst wäre er kein geistiges Wesen und die ahrimanischen Wesen sind geistige Wesen. Aber das Tor ist ganz eng zu. Und durch den Menschen könnte viel, viel mehr hereinkommen. Das heißt, Ahriman ist bestrebt, Menschen hineinzuholen in sein Reich.
Wie schaut das mit dem Luzifer aus? Der hat ja doch
eine ziemlich große Variation. Er hat auch ein ziemlich weit offenes Tor, das also auch bereitwillig aufgeht. Allerdings nur in trotzdem sehr eingeschränkte Bereiche der geistigen Welt. Das heißt, in relativ niedere Bereiche der geistigen Welt. Dort hat er Zugang. Und da hat er reichen Zugang und das eröffnet er den Menschen auch sehr leicht. Also während der Ahriman, wenn der Mensch gerade zweifelt, da gibt es das überhaupt, das Tor ist ganz zu, ich weiß gar nicht, ist er überhaupt da dort, da war das nicht alles ein Unsinn, dann bestärkt uns der Ahriman in diesem Glauben. Wunderbar, so, ja, nein, es gibt gar nichts, gibt's da, komm zu mir, da schau, es gibt gar nichts. Und nur weiß er eben, dass dann der Moment kommt, wo das Tor wieder aufgeht, aber wo er den Menschen dann so fest in seinen Krallen hat, dass er eben nicht mehr entkommen kann. Das ist jetzt die Gefahr noch nicht riesengroß, aber sie wird, möchte fast sagen, von Stunde zu Stunde immer größer, dass der Mensch also verfällt dem Reich Ahrimans und dass einzelne Menschen-Iche vor allem dort hineinkommen und dadurch im Grunde selber zu ahrimanischen Wesen werden. Nicht wahr? Also im Grunde heißt es, dass also die Menschen dann eingegliedert werden im ahrimanischen Reich und nicht nur für die menschheitliche Entwicklung verloren gehen, sondern sogar mit zu Widersacherkräften werden. Also das ist auch jetzt ab unserer Zeit immer mehr die Gefahr und das Problem, dass der Mensch selber zu einer Widersacherwesenheit wird. Weil, wie war es, der Luzifer ist auf dem alten Mond, hat er zunächst eigentlich, da haben diese luziferischen Wesenheiten noch eine relativ normale Entwicklung durchgemacht und dann, irgendwann sind sie aber nicht aus freiem Entschluss, sondern eigentlich mit durch den Ratschluss der ganzen geistigen Welt, wie Steiner immer so schön sagt, abkommandiert worden zu dieser Widersacherrolle, weil diese absolute Freiheit, wie sich der Mensch entwickeln kann, hatten sie eben damals noch nicht. Also es ist also ein Impuls von einer anderen Seite auch noch da, also von höherer Seite eigentlich, dass das notwendig ist für die Entwicklung, dass auch widerstrebende Kräfte da sind. Aber ab dem Zeitpunkt sind sie dann eben zu den luziferischen Wesenheiten geworden, die vorher, menschenartig waren, weil zumindest die unterste Stufe der luziferischen Wesenheiten haben auf dem alten Mond ihre sogenannte Menschheitsstufe durchgemacht, also die Stufe der Ich-Entwicklung. Ich-Entwicklung, das ist also sozusagen das erste Mal, wo überhaupt was Geistiges darinnen wirkt. Ich ist also dieser geistige Funke. Und das heißt, die Wesenheiten, die heute als Engelwesenheiten um uns herum wirken, waren auf dem alten Mond unter Anführungszeichen Menschen. Nicht in einer Gestalt, wie wir sie heute kennen, natürlich unter ganz anderen äußeren Bedingungen, aber gemeinsam dass sie ein Ich entwickelt haben. Allerdings nicht mit dieser Freiheit, mit dieser, ja, möchte sagen, fast bedingungslosen Freiheit, die dem Menschen möglich ist. Also es ist so eine gewisse Teilfreiheit drinnen. Und noch eine Stufe früher, die arimanischen Wesenheiten haben sich schon auf der alten Sonne zu Widersacherwesenheiten entwickelt oder wurden beauftragt, bis zu einem gewissen Grad, wenn man so will, Widersacherwesenheiten zu werden. Das,
ja, und die können nicht mehr zurück sich entwickeln?
Naja.
Wenn sie abkommandiert werden, sind sie eigentlich gar nicht mehr frei.
Natürlich, das ist richtig, ja, das ist die große Frage. Naja, eigentlich sollen diese Widersacherwesen, die im Grunde in die Entwicklung hereingekommen sind, damit sie möglich machen, dass der Mensch, nämlich jetzt wir, diese Freiheit entwickeln können. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie entstanden sind oder warum sie abkommandiert werden. Dass also wir wirklich in eine Situation, in eine sehr schwierige Situation gestellt sind, wo wir eben mit diesen Widersachermächten ringen müssen und uns entscheiden müssen, Widersacher links, Widersacher rechts oder Geistiges von oben, wenn man so will. Also, weil ohne dem ist die Freiheit in der Realität nicht durchführbar. Weil wenn ich nicht einmal theoretisch Fehler begehen kann, dann gibt es keine Freiheit. Dann bin ich ja sozusagen moralischer Automat. Dann kann ich nicht anders als gut handeln. So wie im gewissen Sinne die Hierarchien, die über uns stehen und die eben nicht abkommandiert werden, eigentlich nicht so handeln können, dass sie gegen den Willen Gottes oder gegen den Willen der Trinität oder der schöpferischen Quelle selber, sie können nicht dagegen handeln in Wahrheit. Also das heißt, die Trinität, die schöpferische Quelle, musste sich also seinen Gegner eigentlich selbst bestellen. Hängt aber auch natürlich schon damit zusammen, dass das, naja, mit auch, also neben dem, dass dem Menschen die Freiheit ermöglicht wird, es auch die Möglichkeit der Bewusstseinsbildung gibt für, nennen wir es jetzt, die schöpferische Quelle, weil solange sie nur in sich lebt, ist sie in sich ununterbrochen tätig, aber sie bringt noch nichts hervor. Jetzt bringt sie eine Schöpfung hervor und beginnt sich ihr gegenüberzustellen. Auch das haben wir ja gesehen, wie das dann besonders stark bei den Elohim hervortritt, dieses Prinzip. Aber das gilt für die oberste schöpferische Quelle auch. Also, um bewusst zu werden, muss ich eigentlich immer mir etwas gegenüberstellen. Und gegenüberstellen heißt, ich muss mich aus dem herausziehen. Und damit verurteile ich es in gewisser Weise dazu, eben nicht mehr aus meiner Quelle schöpfen zu können oder nicht mehr in dem Maße aus meiner Quelle schöpfen zu können. Und damit bleibt es zurück in der Entwicklung. Nicht wahr? Das bei den, im Grunde sowohl bei den arimanischen als bei den luziferischen Wesenheiten, sie sind ja dadurch Widersacherkräfte geworden, dass sie die folgende Entwicklung nicht mehr oder nur mehr teilweise mitgemacht haben. Das heißt, sie bleiben auf einer früheren Stufe stehen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt voll gerechtfertigt war, in Harmonie war mit dem Ganzen. Aber wenn ich angenommen, auch als Mensch jetzt mir heute noch so verhalte, wie es vor 2000 Jahren geboten war, also das heißt, wenn ich, oder ein bisschen über 2000 Jahren, das heißt, wenn ich noch so handle, wie als hätte es das Christusereignis beispielsweise gar nicht gegeben und noch jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn, was damals richtig war in alttestamentarischen Zeiten, wenn ich das heute noch übe, dann ist es was Negatives. Da kann man eigentlich nicht mehr sagen, das ist jetzt, naja, ist halt Ansichtssache, andere Völker, andere Sitten. Ich muss dir jetzt nicht gleich sagen, willst du nicht mein Bruder sein, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das dann mitzählt zu den Kräften, die Widerstand bieten, weil sie zurückhalten in der Vergangenheit. Dadurch Widerstand erzeugen. Sie sind notwendig dazu, aber das ist nicht die Zukunft. Ich kann nicht sagen, gut, also heute ist so ein Chaos in der Welt, lernen wir doch aus den alten Zeiten und schauen wir doch ins Alte Testament und da stand doch Auge um Auge, Zahn um Zahn und führen wir das doch radikal ein und dann werden die Leute schon so fürchten, dass das alles gut wird und dann wird es gewisse Verbrechen und gewisse Dinge nicht mehr geben. Nein, natürlich wird es sie geben, weil es hat ja das ganze System schon mal gegeben und es hat zu was geführt, zu dem, was wir heute haben letztlich. Und nur es würde heute noch viel schlimmer werden, weil nicht nur das Ich wacher geworden ist, sondern auch das Ego stärker, viel stärker geworden ist, als es in alten Zeiten war. Weil damals war es noch ein Gruppenego, also ein Familienego oder Stammesego oder dann von mir aus Volksego, in das man sich ganz stark eingebettet hat. Heute hat jeder sein eigenes starkes Ego. Und wenn ich das dann vermische, noch Stammesego, eigenes Ego, Volksego und mit diesen alten Mitteln ein Stamm gegen den anderen, na, pff, dann ist das eine Katastrophe mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Stellt euch das vor, ich meine, was dann passiert. Ich meine, passiert eh. Braucht man nur nach Afrika oder wo schauen, was dort passiert. Da passiert nämlich genau das. Da sind also solche Traditionen noch da, leben noch in den Menschen, wo einfach noch immer, naja, das sind fast Prinzipien aus der atlantischen Zeit. Also in der atlantischen Zeit wurde ja hauptsächlich die Körperlichkeit des Menschen, und zwar wirklich die physische Körperlichkeit, so richtig ausgebildet. Also so am Ende der atlantischen Zeit steht dann endlich der Mensch in etwa so da, wie wir ihn jetzt kennen, so ungefähr. Obwohl es selbst dann noch in den Jahrtausenden, die dann folgen, immer noch Änderungen gab. Aber zumindest im Wesentlichen steht dann der Homo sapiens irgendwo, wo da ist, was wir als Homo sapiens bezeichnen. Und vorher gab es halt alles Mögliche, alle möglichen Figuren, wovon so diese Neandertaler und diese Geschichten eh nur Absterbensprodukte sind, aber es gab jedenfalls noch ganz andere Menschenformen und da wurden auch die einzelnen menschlichen Rassen herausgebildet. Und bis zu einem gewissen Grad, also gelenkt durch hohe geistige Kräfte, aber im Äußerlichen teilweise für heute Begriffe auch sehr grausam manches, was passiert ist, weil es war überhaupt kein Problem, wenn ganze Stämme oder Völker zugrunde gehen. Weil halt in ihnen nicht die entsprechende physische Körperlichkeit vererbt werden kann, dann war es teilweise so, dass man sie im besten Fall halt aussterben hat lassen oder auch nachgeholfen hat recht kräftig. Also in der spätatlantischen Zeit sind solche Dinge sehr, sehr wohl vorgekommen und das Ganze erreicht dann weit hinein bis in die nachatlantische Zeit. Also Völkermord oder Stammesmord war durchaus im Sinne der Volks- und Stammesgötter etwas, was ganz positiv gesehen wurde. Also da ging es eben darum, die stärkeren Völker sollen überleben und die physische Vererbung der nicht geeigneten soll unterbunden werden, das heißt Ausrottung. Und das Ich war eh noch nicht so wirklich da, das heißt, es ist ja gar keine Individualität noch da. Also das heißt, es war wirklich nicht anders, als wenn ich auf Tiere Jagd mache, im Grunde. Ich meine, schon mit einer hohen Verantwortung dahinter. Also man hat es nicht blind einfach gemacht, sondern und sehr gezielt gemacht und sehr ausgewählt, aber für heutige Verhältnisse so also unheimlich grausam eigentlich, weil natürlich viel Leid dabei entstanden ist, also viel Leid auch in der ganzen Astralwelt aufgeleuchtet ist dabei. Aber das war üblich damals und bis zu einem gewissen Grad muss man sagen, ohne diese Dinge hätte sich die Menschheit nicht zu dem entwickeln können, was sie heute hat. Also jetzt auch im positiven Sinne an Ich-Bewusstsein und an einer Körperlichkeit, die fähig ist, dieses starke Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Also da sind solche Dinge passiert. Also man war durchaus nicht zimperlich. Es ging vieles einfach über die körperliche Auseinandersetzung auch. Man denkt nur im Mittelalter. im Mittelalter, die Erwitterlichkeit und so hat sich bewiesen, ja einerseits dann im Hochmittelalter durch die Minne, also das heißt diese Zartheit, die man in der Seele ausbildet, das war was Neues, aber dann natürlich auch durch das Kämpferische in der Schlacht. Und die Adeligen, das heißt die dann die neuen Geschlechter gebildet haben, die sich fortgepflanzt haben, das waren die mutig in der Schlacht und fähig waren in der Schlacht vor allem. Weil da war es ja durchaus nicht so, dass jetzt der König oder so, dass der hinter irgendwo am Feldherrnhügel gestanden ist und aus der Ferne mit dem Fernrohr geschaut hat und die Schlacht dirigiert hat, sondern der ist mittendrin gestanden und hat halt x Schlachten überlebt mit vielen Blessuren und so weiter. Und das heißt, er war wirklich tüchtig im Feld, weniger von der Intelligenz her, also von der abstrakten Intelligenz, aber sehr wohl von der praktischen Kampfintelligenz, wenn man so will. Ja, gibt es auch. Also natürlich, weil er trotzdem sogar ja taktisch insoweit klug war, dass er ja nicht nur als Einzelner gut kämpfen konnte, sondern auch seine Leute gut führen konnte und sie an die richtige Stelle gebracht hat und so weiter. Und man muss denken, gerade diese mittelalterlichen Könige waren von ihrer intellektuellen Kapazität im heutigen Sinn eigentlich sogar weniger entwickelt als die Griechen und Römer. Sie haben zwar viel an die Römer studiert und viel davon gelernt, aber sie waren viel, gerade die ganzen germanischen Könige und Helden und Ding, da oben mit der so abstrakten Intelligenz haben sie es nicht so stark gehabt, aber sie haben einfach eine sehr starke praktische Intelligenz gehabt. Also zu wissen, das muss ich machen. Und da waren sie sich sicher, intuitiv sicher, dass ich muss dort angreifen. Und mit dem entsprechenden Mut dahinter geht es. Und das hat funktioniert. Und das hat funktioniert auch gegen Leute, die vielleicht von der Intelligenz her überlegen waren, die aber dann im entsprechenden Moment gerade durch ihren Verstand den Mut nicht aufgebracht haben. Weil sie gesagt haben, das ist aussichtslos, da dann lieber Flucht oder probieren wir es woanders. Und also, und da gab es natürlich auch grausame Gemetzel, also diese Schlachten mit den Schwertern oder so waren nicht so ohne, wobei man natürlich diese Schilder, wenn man das Rolandslied zum Beispiel sich anschaut, das ist ja schaurig, was da alles geschildert wird, von welchen Gliedmaßen wann wo abgehackt werden, und also das ist ein Blutrausch von vorn bis hinten an der Oberfläche. Ich meine, es waren auch diese Kämpfe natürlich so, klar, wenn man mit dem Schwert kämpft, kommt viel solches, aber es steckt hinter diesen Dingen dann auch sehr, sehr viel mehr, weil das zugleich eine symbolische Bedeutung hat, weil jeder Körperteil bestimmte geistige Kräfte repräsentiert und so weiter. Und also das ist auch, wie soll ich sagen, in einer Geheimsprache liegt da noch ein ganz anderer Text darunter. Und ist was ganz anderes gemeint, was also tief blicken lässt in das Wesen des Menschen hinein. Und dann kriegt es eine ganz andere Bedeutung. Aber man konnte es halt so als äußere Geschichte auch lesen, als sehr, sehr wilde Geschichte. Und in irgendeiner Form sind wir auch alle da durchgegangen durch diese Geschichten. Also vielleicht als Ritter, vielleicht dann als Bauer oder so. Aber da ist es uns auch nicht besser gegangen. Also es waren wilde Zeiten. Und aus diesen Zeiten jedenfalls haben wir alle diesen Doppelgänger mit uns mit. Und also diese widerstrebenden Kräfte, diese luziferischen, arimanischen Kräfte, die da mitwirken, die Frage ist, was passiert mit denen in Zukunft? Naja, sie sollen eigentlich nach dem Ratschluss der Götter, was ja auch das einzig Gerechte ist, erlöst werden. Das heißt, am Ende der ganzen Entwicklung sollten sie wieder den Anschluss gefunden haben. Und der Punkt ist der, dass immer mehr für die Zukunft der Mensch mitverantwortlich ist, der eigentlich in gewisser Weise entscheidend verantwortlich ist dafür, ob diese Erlösung der Widersacherkräfte gelingen kann oder nicht. Weil im christlichen Sinne mit den Widersacherkräften umzugehen, heißt in letzter Konsequenz nicht, gegen sie zu kämpfen, obwohl wir das oft jetzt noch machen müssen, weil wir anders ihnen nicht Herr werden können. Aber letztlich heißt es nicht, sie bekämpfen, sondern sie erlösen. Das heißt, ihnen aber jetzt in der richtigen Weise die schöpferisch-geistigen Kräfte zuführen, die ihnen fehlen. Aber so, dass sie nicht missbraucht werden können von den Widersacherkräften. Das heißt, dass ich sie ihnen so zuführe, dass sie eben wirklich dadurch verwandelt werden. Weil Ahriman möchte ja das menschliche Ich jetzt rauben, nicht so, wie es vielleicht einmal sein wird, bis es kräftig genug ist, ihn zu erlösen. Das will er eigentlich jetzt in der Situation, wo er ist, nicht. Sondern er will den Menschen missbrauchen, um eigenständig jetzt irgendwo einen Zugang zur geistigen Welt zu schaffen, aber von ihm aus bestimmt und dorthin, wo er, Ahriman, will. Und also er will sich zur Zeit also nicht zwangserlösen lassen. Aber, und wir wären natürlich jetzt auch noch nicht fähig dazu. Wir wären noch nicht fähig dazu, weil natürlich die ahrimanischen Kräfte namentlich mit ihrer hohen Intelligenz also uns sehr leicht also in die Irre führen können. Und da ist es also dann notwendig, zur Zeit eben noch oft dann wirklich den Kampf aufzunehmen damit und die Erlösung halt auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wenn wir kräftig genug sind. Eben zu kämpfen darum, dass wir nicht dort hineingezogen werden, also in diesem Sinne zu kämpfen. Und auch für andere Menschen eben zu kämpfen, dass sie nicht hineingezogen werden in dieses namentlich Ahrimanische. Also, aber sie sollen erlöst werden, also mit der Hilfe des Menschen. Das heißt, am Ende würde eine vollkommene Harmonie entstehen, sonst würde nämlich wirklich der Schöpfungsplan, wenn man so will, also nicht erreicht werden und es würde in eine andere Entwicklungsrichtung hineingehen. Also das ist alles das dann, was mit der sogenannten achten Sphäre irgendwo zusammenhängt, von der Steiner öfter spricht. Achte Sphäre deswegen, weil wenn man es im Großen überblickt, zu unserer ganzen Entwicklungskette zählt diese 7 planetarischen Entwicklungsstufen. Also vom alten Saturn über die alte Sonne, über den alten Mond, Erdentwicklung, neuer Jupiter, der kommen wird, also das neue Jerusalem, dann der Venuszustand, der kommende, und dann der sogenannte Vulkanzustand. Das sind also 3 vorher, 3 nachher und wir mit der Erde in der Mitte. Diese am Ende würde dann wieder eine Vergeistigung erfolgen, so wie zwischen den einzelnen Stufen auch, aber jetzt eine ganz große Vergeistigung und dann wäre der Mensch so weit, wie weit? So weit, wie die Elohim beim Beginn der Erdschöpfung waren. Das heißt, im Grunde wären wir dann prädestiniert dazu, eine ganz neue Schöpfung hervorzubringen, schon mit Hilfe von oben auch wieder, so wie bei den Elohim ja auch der Christus mitwirkt und andere höhere Hierarchien in Wahrheit mitwirken, aber doch sie an vorderster Front stehen und im Grunde die Entscheidungen vor Ort treffen, irgendwie wie die Welt gestaltet werden soll. Es ist sehr mit menschlichen Begriffen natürlich ausgedrückt, aber das heißt, nach Ende dieser planetarischen Entwicklungskette wären wir Menschen so weit, dass wir diese Rolle der Schöpfergötter an vorderster Front übernehmen könnten. Und diese neue Schöpfung hätte keinen irgendwie gearteten karmisch-kausalen Zusammenhang mit dem, was sich vorher entwickelt hat. Das heißt, es wäre wirklich eine reine Schöpfung aus dem Nichts heraus. Weil das Schöpferische kommt zwar immer aus dem Nichts heraus, aber nur es trifft immer auf eine vorhandene Welt und vor allem auf mit dieser Welt verbundene Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, wenn ich heute etwas schaffen will in dieser Welt aus dem Nichts heraus, muss ich trotzdem rechnen, wie sind die Naturgesetze, ich kann nicht sagen, die interessieren mich nicht, sondern die muss ich zur Kenntnis nehmen. Und die muss ich in gewisser Weise, auch wenn sie sich weiterentwickeln und verwandeln werden, bis zum Ende dieser ganzen planetarischen Kette zur Kenntnis nehmen. Da habe ich es immer mit gewissen Gesetzmäßigkeiten zu tun, die mich binden an diese Entwicklung. Na, ist auch sinnvoll, weil ich kann nicht alle zwei Minuten eine neue Schöpfung anfangen. Da würde immer nur was sehr Primitives herauskommen als Schöpfung, als Kunstwerk, als Gebilde. Man muss immer unterscheiden den schöpferischen Impuls, der ist im Grund in einem Augenblick, in Zeitlosigkeit da. Aber um jetzt daraus ein wirkliches Werk zu schaffen, ich meine, bis ein Michelangelo seine Bilder gemalt hat, na, das dauert eine Zeit, bis ich das umsetze. Und da kann ich nicht sagen, ja, aber jetzt gefällt mir das alles nicht mehr, weg damit. Ich fange eigentlich wieder ganz neu an. Hat er sicher an einzelnen Stellen gemacht, aber wenn er das alle zwei Minuten macht, wird er nie fertig werden mit irgendwas. Da am Endeffekt wird dann wahrscheinlich nur weiße Wand übrig bleiben, die, wo ich darüber streiche, weil es geht nicht immer, kann ich sagen, naja schon, aber das ist eigentlich eine Einseitigkeit, man könnte es doch eigentlich ganz anders darstellen auch. Ja, aber für eins muss ich mich entscheiden. Ich kann nicht in einem Bild fünf Aspekte gleichzeitig hineinbringen. Ich meine, ich kann es versuchen, ich kann es machen wie der Picasso, dass der nahe Auge da hinschaut und das andere da hin, oder dass das Knie irgendwo beim Kopf herauswächst, wie auch immer. Das sind eigentlich so Versuche, unsere sinnlich-räumlich-gegenständliche Anschauung aufzubrechen und einmal andere Zusammenhänge zu suchen. Aber auch das hat seine Grenzen irgendwo. Also ich bin an gezwungen, immer in der Schöpfung einen gewissen Aufbau zu betreiben. So wie ich nicht ein Stockwerk bauen kann, ohne dass ich unten ein Kellergeschoss und unten ein Erdgeschoss habe. Das geht nicht. Ich brauche zumindest irgendein Fundament und ich brauche ein Erdgeschoss, dann kann ich einen ersten Stock draufsetzen und dann kann ich einen zweiten Stock vielleicht draufsetzen, aber ich kann nicht sagen, eigentlich will ich jetzt einen dritten Stock bauen, ohne was darunter. Das wird nicht funktionieren. Dann wird es einem halt trotzdem nicht mehr als ein Erdgeschoss werden, weil in der Luft wird der dritte Stock nicht schweben. Und das heißt aber, wenn ich ein Hochhaus bauen will, muss ich viele Stöcke aufeinander bauen. Und so ist es in der Weltentwicklung auch, dann braucht es diese sieben großen planetarischen Stufen. Dann ist sozusagen dieses Konzept, das in großen Umrissen im Grunde schon mit dem alten Saturn irgendwo da ist. Da ist also eine gewisse Grundlinie bereits da, wie das Ganze werden soll. Da ist eine erste Richtungsentscheidung, wie das Ganze werden soll. Und die Richtungsentscheidung ist in dem Fall, dass ein Wesen entstehen soll, das aus völliger Freiheit wirkt. Also man muss denken, eigentlich diese ganzen sieben planetarischen Entwicklungszustände hängen mit uns zusammen. Und jetzt könnte man sagen, sind wir wirklich so toll und alles dreht sich um uns und ist das nicht irgendwie eigenartig? Können wir sich die Frage stellen? Wie ist das? Naja, die Sache ist in Wahrheit natürlich noch viel komplizierter, weil es zur gleichen Zeit, die Physiker ahnen das manchmal irgendwo, es sind sehr interessant, andere Entwicklungen gibt, die mit uns nichts zu tun haben. Die mit unserer ganzen Entwicklung nichts zu tun haben, mit denen wir uns auch nicht berühren. Wir dürfen nicht glauben, dass mit dem, mit unseren sieben planetarischen Zuständen schon alles erschöpft ist. Es gibt andere Planetenketten, die vielleicht auch sieben Stufen haben, weil das also eine gewisse allgemeine innere Gesetzmäßigkeit ist, aber bitte nicht einmal das würde ich beschwören, die gleichzeitig, unter Anführungszeichen, weil Zeit entsteht erst mit dem alten Saturn, vorher gibt es keine Zeit und diese Zeit ist in irgendeiner Weise sinnvoll sowieso nur zu gebrauchen für unsere planetarische Entwicklungskette und wir haben schon öfters gesehen, da ist sie nicht immer anwendbar im eigentlichen Sinn. Aber wen hat sie dann dieser Zeitbegriff nur mit unserer Kette zu tun? Jetzt gibt es aber ja, sage ich gleichzeitig oder wie sage ich es jetzt? Es gibt andere Entwicklungen, die mit unserer nichts zu tun haben, in die wir in dem Sinn auch gar nicht reinschauen können, weil sie uns auch gar nichts angehen. Und die empfinden genauso, wenn es dort also irgend so ein Wesen geben sollte wie der Mensch und die gerade so auf dem vierten Planeten stehen und jetzt ihr, weiß ich nicht, ich oder wie immer man es dort nennen wird, entwickeln, die werden genauso feststellen, die ganze Entwicklung dreht sich um uns. Also immer das Wesen des Menschen ist, oder das Wesen des menschlichen Ich ist auch ein Wesen zu sein, das gerade den Entwicklungsgrad erreicht hat, wo es sagt, aha, ich, mein Ich ist eigentlich ein Punkt, um den sich alles dreht. So könnte man es nämlich auch betrachten. Nämlich wirklich, die aller Götterwerk irgendwo so in den Mysteriendramen, heißt so schön, irgendwo der Felix Balde erzählt das. Und du sagst ja dann eh irgendwo, also da wird mir fast Angst und Bang, also wenn man den Menschen betrachten soll, also als aller Götterbild und so weiter, und also alles dreht sich irgendwie um uns herum, das, weil wenn man das jetzt als Auftrag und als Verantwortung auch nimmt, ich meine, muss man eigentlich bleich im Gesicht werden und zum Zittern anfangen, weil was lastet dann auf uns? Also was alle Welt, alle Wesen, die da mitbeteiligt sind, haben in irgendeiner Weise damit zu tun, dass wir unsere Entwicklung finden. Also das ist doch unglaublich im Grunde, also gewaltig. Aber so gibt es eben andere Welten, andere Wesen, die mit uns nichts zu tun haben und die vielleicht das ähnlich empfinden, die jedenfalls sich auch gerade als Mittelpunkt dieser Entwicklung empfinden. Also das ist auch eine Sache, die mit dem Ich-Erleben verbunden ist, dass das die Entwicklungsstufe ist, wo wir uns wirklich mit Recht als der Brennpunkt der ganzen Weltentwicklung fühlen dürfen. Ich meine, wenn wir dann später, wenn wir auf den neuen Jupiter, also ins neue Jerusalem kommen und das Geist selbst weiterentwickeln, werden wir wieder eine andere Perspektive bekommen auf die Welt und werden sie anders sehen. Man muss auch nicht glauben, dass die Perspektive, die wir jetzt heute haben, dass die so dann immer gilt. Also wir werden es dann wieder aus einer anderen Perspektive sehen.
Schon in 10 Jahren werden wir es anders sehen.
Sowieso. Aber wir werden es zumindest immer noch als Mittelpunkt irgendwo empfinden oder auch das absolut ableugnen natürlich. Das ist aber genau das Spiegelbild davon. Meine, so wie es heute viele materialistische oder noch materialistische Naturwissenschaftler, die Erde ein Staubkorn im Kosmos und der Mensch erst recht ist, irgend so ein unbedeutendes Stäuberl, ob es das gibt oder nicht, ist eigentlich völlig egal für die Welt da draußen. Ja, wenn ich es äußerlich betrachte, klar, ob wir da jetzt sind oder nicht, was soll das den Milliarden Sternen da draußen ausmachen im Grunde? Der Kosmos ist so riesig, den wir da mit Augen schon, wenn ich hinaufschaue, so gewaltig eigentlich und so viele Sterne, so viele Sonnen gibt es mit wahrscheinlich aber Milliarden von Planeten, wo vielleicht auch irgendwas herumkrabbelt, was auch immer. Und was soll das für eine Rolle spielen, ob da ein Mensch mehr oder weniger oder ob es überhaupt Menschen auf der Erde gibt? Also der Standpunkt, wenn ich es nur so vom Äußerlichen sehe, ist doch ganz klar, dass sich der entwickeln muss irgendwie. Also wenn ich es nur in dieser räumlichen Dimension sehe. Aber wenn ich es eben aus der geistigen Perspektive sehe, ist es genau umgekehrt. Da sehe ich mich als den Brennpunkt dieses ganzen Geschehens. Und der ganze Kosmos wirkt mit. Nicht nur, dass es die Menschen überhaupt gibt, sondern dass es mich als individuelles Wesen gibt. Ja, weil das gilt nicht nur für die Menschheit insgesamt, sondern das gilt für jeden einzelnen individuellen Menschen. Und eben damit jeder einzelne individuelle Mensch im Grunde etwas aus dem gesamten, jetzt aber eigentlich geistigen Kosmos mitnehmen kann und dieser Schöpferkraft mitnehmen kann und etwas ganz unverwechselbar Neues daraus machen kann. Das ist also der das, was wir lernen sollen hier. Also das wirklich aus dem Ganzen schöpfen zu können. Und das geht also nur, wenn wir wirklich aus dem Ganzen heraus gebildet sind, als Brennpunkt aus dem Ganzen heraus. Und jeder schöpferische Akt, den wir vollbringen, schöpft aus dem Insgesamt des geistigen Kosmos heraus in Wahrheit und steht daher immer, wenn es wirklich rein geschöpft ist, aus dem Geistigen grundsätzlich in Einklang mit dem Ganzen. Also ich kann nicht schöpferisch tätig sein und etwas hervorbringen, was nicht in harmonischem Einklang mit dem Ganzen ist. Jetzt würde man sagen, naja, aber das stimmt das wirklich, selbst wenn Maler begabt sind, aber gab es da nicht Affischstreitereien und sehr viel Disharmonie, dann haben sie gesagt, na, so kann man nicht malen und dann in der nächsten Generation war es selbstverständlich, aber dann war schon wieder ein neuer da, der wieder alles anders gemacht hat. Also es stimmt doch hinten und vorne nicht zusammen. Nein, es stimmt schon zusammen, nur das Problem ist, dass wir halt es praktisch nie schaffen, nur rein aus dem Schöpferischen tätig zu sein, sondern wir alles mögliche andere mitschleppen, namentlich auch unsere Doppelgängerkräfte aus der Vergangenheit, und die wirken natürlich auch drin. Also selbst in den großen, reinen Gemälden, ich meine vielleicht bei den Madonnenbildern von Raphael praktisch nicht, aber in den meisten großen Kunstwerken wirkt natürlich etwas auch von diesen anderen Kräften mit hinein. Ein kleiner Schuss ist drinnen, auch bei den großen Künstlern. Bei manchen ein ganz gewaltiger Schuss. Also gerade bei vielen zeitgenössischen Künstlern ist also ein gewaltiger Schuss von den Doppelgängerkräften drinnen. Also vieles, was man heute sieht, ist im Grunde ein Porträt des Doppelgängers. Halt, man erkennt es nicht gleich, wenn man nicht weiß, was es ist. Also dort gerade, wo dieses ganze Hässliche und dieses Verzerrte herauskommt. Ich meine, beim Picasso oder so ist ja das noch eigentlich ganz zart angedeutet. Ich meine, da ist schon die Gestalt verzerrt und so irgendwie und das Auge halt irgendwie anders. Man erkennt noch irgendwas. Aber das... Man findet halt viele Bilder, die eigentlich fast abstoßend sind, von der Wirkung her. Womit ich gar nichts gegen moderne Kunst sage, weil es gibt also abstrakte Malereien oder so, die großartig sein können zum Beispiel. Es hängt halt immer davon ab, welche Kräfte sich überwiegend dort ausdrücken. In manchen sind es wirklich seelisch-geistige Kräfte, die einfach da auf die Leinwand versucht werden, also die Maler versuchen auf die Leinwand zu bringen, aber was schon sehr schwer ist, weil schon das Seelische ist in ständiger Bewegung natürlich, das Geistige ist überhaupt das ununterbrochen Schaffende, also da ist etwas in dauernder Bewegung, also wie bringe ich dauernde Bewegung in einem Bild fest, in einem Gemälde zum Beispiel, geht schon das sehr schwierig, aber die Frage ist eben, trotzdem gelingt es zumindest, die Spur einer solchen Seelenbewegung festzuhalten. Und sind es gute Seelenkräfte oder sind es die negativen Kräfte? Also bei vielen Gemälden heute kommen gerade die Doppelgängerkräfte, in denen die Widersachermächte sehr stark drinnen sind, auch porträtiert sich das selbst, das hat es. Naja, hat durchaus seine Berechtigung. Also ich will das jetzt gar nicht nur verteufeln. Jetzt sagen, ja, das sind ja grausliche Bilder und sind abstoßend. Naja, unser Doppelgänger, unser eigener, schaut schon auch so aus. Es ist kein sympathischer Geselle, wo ich sage, aha, naja, ein schöner Kerl bist nicht direkt, aber ja. Nein, es ist teilweise wirklich schockierend. Schockierend hässlich, also und abstoßend, und man kann schon so davon ausgehen, der eigene Doppelgänger ist so ziemlich die Verkörperung dessen, was man selber am allergrauslichsten findet. Also stellt euch einfach die Dinge vor, die ihr besonders abstoßend findet und wo ihr euch besonders also negativ berührt empfindet, wovor ihr Ekel, vielleicht sogar Abscheu empfindet. Dann die Summe dieser Dinge gibt schon ein ganz gutes Porträt des eigenen Doppelgängers. Also so schlimm ist die Sache. So schlimm ist die Sache. Steiner sagt es immer, gerade in unserer Zeit heute, also wir haben unglaublich negative Dinge in uns und jeder Mensch, der auf der Höhe der Bewusstseinsseele, also das heißt unserer Zeit lebt, ist zu allem fähig. Im positiven wie im negativen Sinn. Also was an Grauslichkeiten in der Welt passiert, jeder von uns ist im Prinzip dazu fähig. Das heißt nicht, dass es morgen oder übermorgen tut. Das heißt es nicht, aber er ist befähigt. Und wenn er aus seinem Ich heraus nicht aufpasst, kann es unter Umständen sehr schnell passieren, dass man in sowas reinrutscht. Dinge, wo man sagt, wie kann ein Mensch sowas tun, das gibt es ja gar nicht. Weiß ich nicht, der Attentäter da was in Norwegen war, das da, der ist ja unfasslich, so etwas eigentlich, dass ein Mensch sowas tut und dann noch irgendeine rationale Begründung für sich findet, warum er das tun muss. Aber also zu solchen Dingen sind wir alle im Grunde fähig. Das lebt in uns. Also wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen. Sagen, mehr kann das nicht passieren, ich bin doch wohl erzogen und immer brav und anständig gewesen, mir kann das nicht passieren. Wenn das Ich außer Gefecht gesetzt wird, entweder aus eigener Nachlässigkeit oder durch einen massiven Angriff der Widersacher, was in bestimmten Situationen leicht passieren kann, hat man ja erlebt während der Nazi-Zeit oder so, wo die braven Bilderinnen Bürger auf einmal zu Bestien wurden, weil man ihnen zuerst systematisch das Ich geschwächt, geraubt hat oder zumindest so, dass es nicht eingreifen konnte oder wollte oder zu schwach war halt. Und den Rest konnte man sehr leicht unter Kontrolle kriegen. Unter die Kontrolle der Widersacherkräfte bzw. des Doppelgängers. Dann spricht nämlich der Doppelgänger daraus. Und der agiert äußerlich. Die Hülle bleibt ja gleich. Von außen schaut er nicht anders aus als ein anderer Mensch. Das eigene Ich hat dann nicht mehr die Kraft, diese Dinge wirklich zu beeinflussen. Es ist natürlich dann auch eine Frage, wie weit so ein Mensch verantwortlich ist dafür. Er ist verantwortlich dafür vielleicht, dass er es zugelassen hat, dass man ihn so weit gebracht hat, dass er sein Ich nicht mehr... Es gibt immer, am Anfang gibt es eigentlich immer eine Phase, wo das Ich ankämpfen kann dagegen und wo es unterliegen kann, wo es aber manchmal, wenn es halt sehr schwach oder sehr feig ist, das Ich halt schon sehr frühzeitig die Flucht ergreift und so, interessiert mich nicht mehr. Und das könnte man also schon vorwerfen. Aber wenn das Ganze einmal im Laufen ist, dann könnte selbst ein sehr, sehr starkes Ich damit nicht mehr fertig werden. Also dann ist auch der Doppelgänger wahnsinnig stark. Weil man muss denken, dieser Doppelgänger ist eine Art Elementarwesen. Also ein Elementarwesen heißt, es hat kein eigenes Ich, aber es steht als Elementarwesen unter dem Einfluss der arimanischen oder auch der luziferischen Kräfte. Und reicht vollkommen aus, um nach außen hin die Erscheinung eines Menschen zu bieten. Also auch von den Handlungen und so weiter im Alltag. Also sicher, man wird dann an Kleinigkeiten einmal zunächst merken, dass es gewisse Absonderlichkeiten gibt. Das ist schon richtig, aber meistens sieht man die Grausamkeit, die dann so ein Mensch in einer entscheidenden Situation vielleicht entwickeln kann, oder diese Herzlosigkeit oder Mitleidlosigkeit, die so ein Mensch in gewissen Situationen entwickeln kann. So auf den ersten Blick sieht man ihm das nicht an. Also, obwohl da eben kein Ich dann mehr drinnen ist, das die Entwicklung beeinflusst, sondern das Ich schwebt irgendwo natürlich noch drüber, weil es wird ja nicht ausgelöscht, aber es kann ja nicht eingreifen, das ist das Problem. Und dieses heute meistens arimanische Elementarwesen ist eine Marionette der arimanischen Kräfte. Die spielen darauf, also und die benutzen es ganz zu seinen Zwecken, spannen es ein und haben natürlich auch mit diesem Menschen, den sie da verführen und das Werkzeug gebrauchen, natürlich auch kein Mitleid, wenn der dann umkommt in der Sache oder dann selber zu leiden hat unter dem Ganzen, ist ja das dem Ariman relativ egal. Das macht nichts. Aber das sind dann auch Dinge, die das Ich eigentlich nur von außen betrachten kann und mitverfolgen kann. Also diese, wie soll ich sagen, Besessenheit durch den Doppelgänger wird gerade in unserer Zeit immer mehr zu einem Problem. Wir hatten in der alten Zeit, wo unser eigenes Ich noch nicht so stark war, sehr viel mehr Hilfe natürlich aus der geistigen Welt, um auch mit diesem Doppelgänger fertig zu werden. Jetzt müssen wir im Grunde mit unserem eigenen, zwar schon etwas wacheren, aber immer noch im Grunde sehr schwachen Ich, allein mit ihm fertig werden, im Wesentlichen zunächst einmal. Zumindest so lange allein, bis es uns aus unserem eigenen Ich gelingt, das geistige Tor so weit aufzumachen, dass wir freiwillig da Hilfe hereinholen können. Aber sie kommt nicht mehr automatisch. In der Vergangenheit kam sie sozusagen ganz von selbst und ohne den Willen des Menschen. Und das gibt's aber nicht mehr. Und daher wird die Gefahr immer größer, dass wirklich dieser Doppelgänger Besitz von uns ergreift. Und Menschen, die also dann schon in einer Inkarnation... Aha, jetzt könnte man vielleicht schließen. Ja, jetzt wird's. Genau, immer noch 8 fängt es zum Sagen an.
Nein, ich glaube, das ist eine Maschine. Das klingt eher nach Bohrmaschine oder sowas.
Nein, ich glaube, das ist schon irgendein Reinigungsgerät. Also vielleicht ist es so, ja, es könnte sein. Ja, ja. Weil es ist immer um die Zeit, etwa um die Zeit geht es los. Ja, also dieses arimanische Doppelgängerwesen, es wird immer schwieriger, mit dem fertig zu werden. Und wir müssen es eben einerseits erkennen, um überhaupt zu sehen, was wir da mitschleppen. Da sehen wir nämlich auch die Schwachpunkte, an denen wir angreifbar sind durch die Widersacher. Weil wenn wir das alles aufgearbeitet hätten, dann können die anstürmen, was sie wollen, dann wären wir prinzipiell nicht mehr gefährdet. Also gefährdet sind wir eigentlich durch diese Schwachstellen aus der Vergangenheit, die wir mitschleppen. Die sind das große Problem. Weil dem Ich als solchen unmittelbar können zumindest die luziferischen und arimanischen Kräfte direkt nichts anhaben. Es kommen natürlich, das ist das schon wieder ein nächstes Problem, noch stärkere Widersacher, Mächte hinzu, von denen Steiner ab und zu spricht, die Asuras, das sind Wesenheiten, die bereits auf dem alten Saturn ihre Menschheitsstufe, das heißt ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben, die heute, wenn sie regelrecht entwickelt sind, auf der Stufe der Urengel, der Achai, stehen sollten, zumindest. Und die heute, aber wenn sie Asuras geworden sind, diese Stufe halt nur teilweise erreicht haben, in manchen Aspekten erreicht haben, in anderen nicht. Also dieses Zurückbleiben, muss man sich vorstellen, das ist... Na, es ist so ein bisschen so wie in der Schule. Ich meine, in manchen Fächern kann er sehr gut haben und vielleicht hat er trotzdem einen anderen einen Fünfer. Und da ist er halt zurückgeblieben. Und wenn er 2 oder 3 Fünfer hat, muss er halt sitzen bleiben. Oder wie immer. Jetzt glaube ich, gibt es ja schon wieder neue Regelungen, was weiß ich. Aber also es muss nicht in allen Aspekten ein Zurückbleiben sein, aber in einzelnen Aspekten. Also dann handelt es sich um solche Widersacherkräfte. Also sie sind auch nie in allen Fähigkeiten zurückgeblieben. Ich glaube, das macht sie aber so gefährlich. Das macht sie so gefährlich, weil zum Beispiel manche luziferischen Wesenheiten sind in gewissen Begierdekräften, die sie entwickeln können, eigentlich hinter den Menschen hinten auch. In anderen sind sie aber in den Menschen so voraus wie eine Engelwesenheit. Und das heißt, viel stärker als wir. Und dadurch ist es so schwer, mit diesen Wesenheiten fertig zu werden, mit diesen Widersacherkräften, weil sie verführen uns eigentlich zu was ganz Niederem, was im Grunde unter der Würde des Menschen steht. Andererseits haben sie aber Kräfte aus dem Bereich der Engelwesenheiten oder Erzengelwesenheiten, um sozusagen das uns zu suggerieren und uns dorthin zu verführen. Das ist also die schwierige Mischung dabei, die es uns so schwer macht. Aber je mehr wir unseren Doppelgänger kennenlernen und diesen Anblick ertragen lernen, umso mehr gelingt es uns, aus unserem eigenen Ich heraus diese Fehler wirklich auszumerzen. Das heißt, in unserem Astralischen, in unserem Seelischen, das umzugestalten. Weil diese Fehler tragen wir halt als Flecken in unserer Seele sozusagen, und die müssen wir auspolieren. Und wenn sie auspoliert sind durch das Ich, dann sind sie auch wirklich weg. Die kommen auch nicht wieder. Die kommen dann nicht wieder. Wenn sie wirklich aus dem Ich heraus verwandelt sind, sind wir vor diesen Fehlern auch in der Zukunft gefeit. Wir können vielleicht dann anderen Sachen verfallen. Ist nicht so, dass wir dann nicht mehr gefährdet sind. Aber diese Fehler sind dann ein für alle Mal erledigt. Weil da lebt dann das eigene, individuelle, geistige, das Ich drinnen. Und das kann eigentlich von immer neu erschaffen. Da kommen die Widersacher nicht heran. Also die können zwar in unserer Seele, die an sich etwas Geschaffenes ist, etwas mit durch unser Ich Geschaffenes ist, dort können die Dinge verbiegen sozusagen und verdrehen, aber wenn das Ich lernt, genau dieses Seelische, das jetzt verdreht worden ist, aus dem Nichts heraus neu zu schaffen, und genau um das geht's, dann kann der das 100-mal verbiegen, der Luzifer oder der Ahriman. Wir sind jederzeit fähig, das aus dem Geistigen in reiner, makelloser Gestalt hereinzuholen und hereinzuholen in dem Sinn, dass wir den Fleck, den der erzeugen will oder erzeugt hat, gerade umwandeln wieder in das Richtige. So passiert es nämlich. Es heißt dann nicht einmal mehr, dass wir ihn ausscheiden und damit der Welt aufbürden, sondern Ahriman schwärzt es sozusagen in der Seele, aber es kommt aus dem Geistigen heraus und macht es wieder hell. Punkt. Und das ist viel stärker, diese Kraft aus dem Geistigen heraus, als das, was der Ahriman macht. Irgendwann wird es ihm zu dumm werden. Das kann es 100-mal versuchen, 1000-mal versuchen. Es ist aus dem Ich heraus die Kraft da, es jederzeit wieder umzugestalten. Das heißt, wenn wir diese Fehler wirklich einmal ausgemerzt haben, sind sie für immer weg. Und in der Vergangenheit, als das Ich noch zu schwach war, gelang das natürlich noch lange nicht. Und das schleppt man eben jetzt mit. Das schleppen wir mit. In unserem Seelischen. Und da ist eine ganz besondere Gefahr, tritt dann auf, wenn Menschen vielleicht gerade dadurch, dass sie jetzt in einer Inkarnation sehr große Untaten begangen haben, großes Unrecht auf sich geladen haben, große Verbrechen begangen haben, also was weiß ich, denkt man da an Beginn der Neuzeit, die Borgia-Päpste und diese Dinge, also wo sie ja wirklich aufs Wüsteste zugegangen ist und Mord und sowas Kleinigkeiten sind, wenn es nicht dem eigenen Egoismus dient, ist eigentlich alles erlaubt. Dann heißt das, dass da so ein großes Schwergewicht hängt an dem Menschen, dass er im Kamaloka eigentlich nicht diese ganzen Kräfte des alten Astralleibes auflösen kann. Kamaloka heißt nämlich nichts anderes, als einmal diese negativen Kräfte, die im jetzigen Astralleib drinnen sitzen, die uns an die Erde binden, die aufzulösen, zu zerstreuen in der Astralwelt. Und zwar bedauerlicherweise natürlich in der Erdumgebung, also das heißt bis zur Mondensphäre hinauf, da ist das. Das hat sich immer mehr angesammelt im Laufe der Menschheitsentwicklung. Und aber manchmal, wenn sehr, sehr viel Negatives drinnen steckt, dann gelingt es nicht, diesen Astralleib ganz aufzulösen in der Kamaloka-Sphäre. Der ist sehr hartnäckig, weil er nämlich durch diese Impulse des Egoismus, der Egoismus hat so etwas Zusammenhaltendes. Also wenn ein Astralleib sehr stark von Egoismus durchsetzt ist, dann löst er sich sehr schlecht auf in der Kamaloka-Sphäre. Das kann verschiedene scheinbar angenehme oder auch sehr unangenehme Aspekte haben, je nachdem für den Menschen. Also zum Beispiel so Selbstmordattentäter im Islam und mit diesen Paradiesesversprechungen, die da kommen, was aber ein sehr luziferisches Paradies ist. Das hängt damit zusammen, dass also dieser Auflösungsprozess nicht so schnell vor sich geht. Das ist also durchaus nichts Dauerhaftes, aber trotzdem nicht so schnell ist und eigentlich in einer Sphäre bleibt, die noch, man könnte sagen, unter dieser Kamaloka-Sphäre ist. Also eine Verwandtschaft hat schon mit der Sphäre, wo ehemals das Paradies war, also man könnte sagen, in der Wolkenhülle der Erde, also dort etwa ist diese Sphäre, natürlich nicht im Äußerlichen, aber jedenfalls dort ist der Ort und da gibt sehr viele also luziferische Bereiche, wo sich jetzt dieses Astralische sehr wohl fühlen kann. Also dieser Astralleib mit dem Ich da drinnen, die jetzt da herausgegangen sind, die können dort eine Zeit schon verweilen. Und es ist eine sehr niedere Sphäre der Seelenwelt, aber durchaus angenehm. Durchaus angenehm, weil es also eben die Sphäre ist, gerade wo die Sphäre der flutenden Reizbarkeit, also der Sinnlichkeit in einer übersteigerten Form, nämlich die Sinnlichkeit losgelöst mit den, wie soll ich sagen, schmerzlichen Beigaben, die wir hier auf Erden dabei haben. Weil wenn ich zu viel esse, dann wird man schlecht oder sonst irgendwas und der Organismus wird leiden darunter, ich werde Gicht vielleicht irgendwann kriegen. Na, das habe ich dort kein Problem damit, sondern ich kann eigentlich rein diese Genüsse erleben und zwar noch dazu in purer Form nicht abgeschattet durch die Sinnesorgane, wenn solche Sinnesorgane erzeugen eigentlich nur einen Schatten, ein schwaches Spiegelbild dessen, was die seelische Realität dahinter ist. Also wenn wir etwa die Farbenwelt hernehmen, die ja eine Realität in der Seelenwelt ist, die sind dort viel intensiver und viel prächtiger, als was wir hier an den schönsten Farben erleben können. Da ist jede noch so prächtige Farbe hier, ist also, als wäre es mit einem Grauschleier sozusagen versehen, mit einem ziemlich dichten. Und befreit von all dem erlebt man das dort und hat natürlich zur Folge, dass der Astralleib jetzt dort relativ lange konserviert wird, dass das erleben kann, genießen kann, aber erstens einmal das Ich daran hindert, weiter aufzusteigen in die geistige Welt, weil wir sollen ja eigentlich dann jetzt diesen Astralleib ablegen, nur das mitnehmen, was wir in unserem Seelischen wirklich bewusst durch das Ich verwandelt haben, weil das wird Bestandteil des Ewigen, das ist ja eigentlich schon das Geist selbst im Grunde, das geht natürlich mit. Das geht nicht verloren, aber alles restliche Astralische muss ja abgestreift werden. Na, jetzt wird in diesem anderen Fall, aber wenn der Astralleib konserviert wird, wird er das Ich gehindert aufzusteigen, weil das muss eigentlich mit diesem Rest mitsteigen, also mit dem, was es selber umgewandelt hat. Das ist angewiesen darauf, befreit zu werden aus dem Astralleib sozusagen. Und so wird es gefesselt daran. Das heißt, das Ich kann nicht richtig aufsteigen. Und geht natürlich nicht ewig. Irgendwann zerbricht dieser Astralleib trotzdem. Und das Ich geht aber dann nur eine sehr kurze, kleine Bahn durch die geistige Welt, kommt sehr schnell hinunter und findet zumindest noch dann ziemlich große Bruchstücke dieses Astralleib. Es ist jetzt natürlich sehr räumlich anschaulich gesprochen, aber das heißt, sehr viele Teile trotzdem dieses Astralleibes sind vorhanden und werden bei der neuen Inkarnation dem neuen Astralleib einverwoben und sind dort drinnen. Und das ist was sehr, sehr Problematisches. Das ist was sehr Problematisches. Weil dann habe ich also ganz starke astralische Kräfte in mir, nämlich die negativen astralischen Kräfte drinnen. Und das ist noch viel schlimmer als nur die karmische Nachwirkung des Früheren. Weil, wie soll ich sagen, bei der karmischen Nachwirkung ist es so, da ist die Erinnerung, zwar nicht für uns die bewusste, aber doch im höheren Sinn geleitet durch unseren Engel, die Erinnerung da an unsere Schandtaten aus der Vergangenheit. Und aus dem schöpft unser Ich das Wissen, was es noch tun muss, mit welchen Sachen es noch arbeiten muss. Aber es ist zunächst einmal der Astralleib, nicht der alte Astralleib, sondern es ist zunächst einmal doch ein frischer, neuer Astralleib und ich habe also nur die Erinnerung an diese alte Inkarnation drinnen und nehme sie als Auftrag, also jetzt positive Kräfte zu entwickeln. Aber der neue Astralleib ist eigentlich noch nicht verdorben. Zumindest nach Maßgabe dessen, was halt überhaupt möglich ist. Weil gerade der Astralleib wird ja genommen aus den relativ niederen Bereichen der Seelenwelt, oder er muss zumindest einen kräftigen Anteil davon haben, weil wir das eben brauchen fürs Erdenleben. Wir brauchen halt hier die niederen Triebe auch und so weiter, sonst könnte man nicht leben hier. Aber soweit es möglich ist, ist er trotzdem ein halbwegs reines Gebilde. Wenn also jetzt zu den karmischen Erinnerungen und dem Auftrag für unser Ich, das damit verbunden ist, noch die Reste, die Trümmer des alten Astralleibes drinnen haben, die uns schon damals also so negativ leben ließen, dann wird das natürlich besonders grimmig. Und dann entsteht ein noch viel gefährlicherer Doppelgänger. Weil man könnte sagen, der Doppelgänger im ersten Fall, also wenn nicht diese Bruchstücke des alten Astralleibes drinnen sind, ist im Vergleich dazu noch etwas Bildhaftes, eine Art Erinnerungsbild. Ich meine, es ist kräftig genug, weil, wie gesagt, das ist also ein sehr schauriges Bild und das Bild ist also so beeindruckend, dass es einem sehr schreckt. Aber jetzt wird es also zu einer ganz gewaltigen und auch gewalttätigen Wesenheit eigentlich in uns, seelischen Wesenheit. Und die hat natürlich eine wesentlich größere Kraft noch, gegen unser Ich anzugehen und das Ich herauszuschmeißen irgendwo und die Herrschaft zu übernehmen über diese Inkarnation. Also das ist die große Gefahr. Und etwa, das sagt Steiner an einer Stelle, etwa zum Beispiel diese Borgia-Päpste, die da teilweise so Schreckliches getan haben und dabei auch ihre Konkurrenten umgebracht haben oder umbringen ließen oder wie auch immer und keine Fleischeslust ausgelassen haben, weiß Gott was alles. Die haben in der nächsten Inkarnation dann natürlich riesige Probleme mit ihrem Doppelgänger gehabt, weil der in der nächsten, also gar nicht in der, wo sie diese grausamen Taten getan haben, sondern in der nächsten, in der darauf folgenden, also die dann historisch gar nicht verzeichnet ist oft, weil es ist nicht gesagt, dass wenn man einmal so historisch in Erscheinung tritt, dass das beim nächsten Mal auch der Fall sein muss. Aber die haben dann in der nächsten Inkarnation gewaltige Probleme mit ihrem Doppelgänger, weil der dann eben nicht nur Bild ist, sondern der dann wirklich astralische Realität ist. Weil sonst ist der Doppelgänger wirklich ein Bild in in unserem Seelenleben, in unserem seelischen Erleben. Aber dann ist er von Haus aus schon eine seelische Realität. Das ist also ein Unterschied. Ich meine, im ersten Fall, das Bild kann so stark sein, dass es unser Ich so schockiert oder so beeindruckt, dass wir jetzt in die falsche Richtung rennen. Also das kann schon passieren, daher ist die Begegnung mit der harmloseren Form des Doppelgängers schon schlimm genug. Aber die ist notwendig und die ist auch gesund trotzdem. Das müssen wir aushalten, das Bild. Das müssen wir lernen auszuhalten. Aber mit diesem, wie soll ich sagen, realen Doppelgänger, der mehr ist als bloßes Bild, eben dadurch, dass Reste des alten Astralleibes drinnen sind, das ist wahnsinnig schwer zu beherrschen. Das ist also vom Ich her ohne weitere Hilfe von außen fast nicht zu machen. Also da ist der Mensch sehr, sehr gefährdet. Also das sind dann eigentlich alles Menschen, die schon in dieser Inkarnation dann Hilfe durch andere Menschen brauchen, weil es heute aber auch so ist, dass die geistige Welt, also die Hierarchien, die über uns stehen, von selber eigentlich nicht mehr eingreifen dürfen oder nicht mehr in dem Maße eingreifen würden, wie es oder dürfen, wie es in dem Fall nötig wäre. Also es muss ein Ich aus dem menschlichen Bereich mit dabei sein heute, weil sonst würden sie den Menschen die Freiheit nehmen. Und sie dürfen nicht einmal diesem so schwer belasteten Menschen die Freiheit nehmen, auch wenn der jetzt eigentlich gar keine Chance hat, diese Freiheit gegen diesen Doppelgänger und gegen die Widersachermächte, die da dranhängen, geltend zu machen. Trotzdem dürfen sie die potenzielle Freiheit des Menschen nicht so weit einschränken, dass sie sagen, gut, Hokus Pokus, du bist jetzt höchst gefährdet, wir machen es wieder gut, weil du kannst es nicht. Die Zeit ist vorbei. Das dürfen sie nicht. Es muss der Mensch aktiv in einer gewissen Weise mitwirken. Und das kann also nur dadurch geschehen, dass ein Mensch den anderen Menschen, aber auch wieder in voller Freiheit dazu anregt, mit diesen Kräften den Kampf aufzunehmen, fertig zu werden, ihn unterstützt dabei, wo es geht, aber wo es ganz aus dem menschlichen Impuls heraus passiert. Und den Anstoß dazu kann eigentlich heute höchstens ein anderer Mensch geben. Aber da muss man eben dann sehr aufpassen, dass man es trotz allem so tut, dass man die Freiheit des anderen nicht einschränkt, obwohl man ihm vielleicht trotzdem manchmal gewisse strenge Maßnahmen auferlegen muss. Also bei Drogensüchtigen zum Beispiel oder so. Ich meine, es wird nie was nützen, wenn es zu einem Drogensüchtigen die hinsetzt, so, schau, es ist ja eh alles nicht so schlimm, wir tun das jetzt also reduzieren und dann wirst du wieder ein ordentliches Leben führen und ich gehe eh Tag und Nacht mit dir nebenher, es wird nicht funktionieren. Mit dem allein wird es nicht funktionieren, ich muss ihn, wenn, dann wirklich knallhart an die Kandare nehmen und isolieren einmal von den anderen, vielleicht wirklich irgendwo weit weg von der Zivilisation, dass er mal ganz auf sich gestellt ist und unter harten Bedingungen in gewisse Dinge ausführen lassen und nicht sagen, naja, wenn du die Freiheit magst, das halt, wenn nicht, dann lass das bleiben. Also entweder, wenn du sagst, mach mal die Entziehungskur, dann ziehen wir es durch, aber ab dem Moment gibt es nur mehr strenges Gehorchen. Und wenn nicht, strenge Bestrafung im Grunde. Das heißt, weiß ich nichts zu essen oder sonst irgendwas. Also das ist knochenhart. Wenn das einer durchsteht, dann ist das die einzige Chance, fast die einzige Chance, wirklich aus so einem Drogenproblem vollkommen rauszukommen. Also mit so Seelenei allein braucht man sich keine Illusion hingeben, dass das geht. Vor allem, weil diese Gifte mitwirken, erstens daran, den Doppelgänger zu stärken und das Ich herauszuschmeißen. Und zwar in der Regel sehr gerne so, dass es dauerhaft hinausgeschmissen wird und eben in gewisse Körperpartien eigentlich gar nicht mehr herein kann. Weil auch diese Durchsetzung mit den Doppelgängerkräften und mit den Widersacherkräften ist nicht so einheitlich. Man darf sich nicht vorstellen, jetzt, also so, da sind wir als Mensch und jetzt steckt so vollkommen ein genauer Zweiter drinnen und das ist jetzt der Doppelgänger. Das ist das Bild, das dann entsteht mit Hilfe des Ätherleibs, ja. Aber in manchen Partien ist das viel stärker, in manchen fast gar nicht vorhanden. Und also ein Mensch kann sehr partiell auch von solchen Kräften durchsetzt sein. Und verschiedene Drogen wirken da zweifellos, es ist unterschiedlich. Also das sind dann bestimmte Partien des Seelischen, in der Folge aber auch des Körperlichen, massiv betroffen und andere gar nicht. Und nur diese massiv Betroffenen, die sind also dann sehr, sehr schwer wieder auszumerzen. Und es geht eigentlich nur dadurch, dass ich auf so eine eigentlich fast brutale oder jedenfalls sehr konsequente Weise den Menschen eine Zeit lang fast dressiere, dann gelingt es mir nämlich, diese Kräfte, die ja mit dem Ich nichts zu tun haben, oder? Diese Widersacherkräfte haben mit dem Ich nichts zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt brutal im Sinne von also sehr konsequent und sehr energisch bin und nicht zimperlich bin bei dem, was ich tue, aber natürlich muss das ein Mensch mit hohem Verantwortungsbewusstsein, hohen Fähigkeiten auch und Können und Wissen eben verbunden sein, was noch geht und was nicht geht, weil das ist immer so eine Gratwanderung. Aber dann ist es eigentlich fast so, dass ich alles das, was nicht ich ist, also im Grund sozusagen das Tier im Menschen ist, dass ich das wirklich dressiere. Und erst dann, wenn dieses Tier dressiert ist, dann sage ich, ich komm aus dem Versteck hervor und marschiere mir mal in der Koppel eine Runde mit dem wilden Tier, das aber jetzt gezähmt ist. Und jetzt dann das nächste Mal darfst du schon draußen reiten, ein Stück, einmal im Trab erst, noch nicht im Galopp, aber im Trab. Und das heißt, es lernt eigentlich das Ich neu, diese ganze Körperhülle mit physischem Leib, Ätherleib, Astralleib, es lernt sie neu wieder zu beherrschen und zu lenken. Und da muss ich eine Zeit lang das Ich beiseite schieben sogar. Also daher sind gerade bei solchen Drogenentzugssachen oder so, also fernöstliche Klöster oder sowas, meistens sehr genial und die sind sehr kompetent in diesen Dingen, weil dort, da die noch diese alten Einweihungsmethoden teilweise praktizieren, da ist es am Platz. Weil da kann ich unmittelbar gleich ans Ich nicht appellieren. Kann bei einem Drogensüchtigen nicht ans Ich appellieren. Ich muss erst vorher die ganze Körperhülle dressieren und dann sagen, komm kleines Ich. Jetzt hast du ein zahmes Tierchen und ich bin eh dabei, halt's nur an der Leine. Jetzt darfst du aber erste Reitversuche wieder damit machen. Aber eine Zeit lang muss ich sagen, bitte bleib weg von dem Tier. Bleib möglichst weit weg, weil du kannst nicht umgehen damit. Also das ist ein schwieriger Prozess und da sind aber die wirklich genial oft. Also da gibt's wirklich auch echte Heilerfolge. Was es also normalerweise bei einem Drogenentzug dauerhaft kaum gibt. Also wenn einer wirklich, wirklich reingerasselt ist in das, also ist das wahnsinnig schwer. Aber das sind alles diese Dinge, die natürlich den Doppelgänger sehr stark hervorlocken. Also da übernimmt dann eben der Doppelgänger die Herrschaft. Und eben wenn ich jetzt in diesem Doppelgänger noch diese realen Seelenreste der frühen Inkarnation drinnen sind, wo man schon ordentlich was verpfuscht hat, dann wird's also ganz schlimm, die Sache. Dann wird's ganz schlimm. Also dann ist das jedenfalls so eine vergleichbare Situation wie bei einem Drogensüchtigen. Also ein Drogensüchtiger wird also zweifellos dann in der nächsten Inkarnation genau dieses Problem haben, wenn er nicht das Glück hat, eben auf so eine Art herausgezogen zu werden und dann weiter dran bleibt, an seinem eigenen Ich zu arbeiten. Aber das sind dann wahrscheinlich von den Paaren, die sowas überhaupt durchstehen und die dann selber noch weiterarbeiten an sich, kann man den Fingern abzählen wahrscheinlich. Ich meine, die das schaffen, die sind dann sehr weit gekommen. Das muss man auch sehen. Die sind dann sehr weit gekommen, weil die sind wirklich durch die Hölle durchgegangen und die haben dann für ihr eigenes Ich sehr viel gelernt, am Beispiel des anderen, und das sind dann oft welche, die auch sehr kompetent sind, anderen weiterzuhelfen, und die tun das dann auch. Also da sind oft auch welche dabei, die selber solche Erfahrungen gemacht haben. Das gibt es auch. Aber das sind dann wirklich Einzelfälle. Ja, weil da ist so Stickigkeit, jetzt ist eh wieder... Ich wieder still. Ja, das ist also sehr heftig. Wir sind damit noch lange nicht fertig mit dem Doppelgänger-Thema. Dieser Doppelgänger im Wesentlichen, also dieser Doppelgänger, der normale Doppelgänger, wenn man so will, ist auch das, was man bezeichnet als den kleinen Hüter der Schwelle. Das ist im Prinzip dasselbe. Wenn wir an dem nicht vorbeikommen, dann öffnet sich der Blick nicht für das seelisch-geistige, das in uns wirkt. Ich kann ja zwei Blickrichtungen mal haben. Ich kann mal in das eigene geistig-seelische schauen. Ich denke, natürlich, das ist nicht tagtäglich erlebt, was seelisch, innerlich und so weiter. Ja, aber das ist die Oberfläche. Weil das den allergrößten Teil davon verschlafen wir. Und ein Weg in die geistige Welt führt hinein, dass wir uns also in der mystischen Versenkung, wenn man so will, also den Weg suchen über das eigene, über die eigenen tieferen Schichten des Seelischen. Und gerade dort, am Eingangstor in diese tieferen Schichten, da lauert eben dieser Doppelgänger oder Hüter der Schwelle, der kleine Hüter der Schwelle. Es gibt dann auch den großen Hüter der Schwelle, der auf der anderen Seite ist, wenn wir also den Blick in die geistige Außenwelt richten, also mit dem wir uns dann später auch noch beschäftigen müssen. Und wenn ich im Zuge einer ganz geregelten geistigen Schulung also begegne diesem Doppelgänger ganz systematisch sozusagen, dann nennt man das eigentlich den Hüter der Schwelle. Das kann aber auch spontan auftreten durch irgendeine Erschütterung oder sonst, also seelische Erschütterung oder sonst etwas, wie es in der Dichtung auch immer wieder mal vorkommt. Ich denke nicht die Geschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Der Mr. Hyde ist der Doppelgänger, niemand anderer. Also es gibt eine ganze Menge so Geschichten. Und dann beruht das aber nicht auf einer systematischen geistigen Schulung, sondern sicher hat sich das auch vorbereitet durch frühe Inkarnationen oder so, weil es entsteht also jedenfalls nicht bewusst gesucht, sondern aus irgendeinem Erlebnis heraus ist, das steht auf einmal da und dann nennt man es eben den Doppelgänger. Also es ist sozusagen eine irreguläre Erscheinung des kleinen Hüters der Schwelle, könnte man sagen. Aber eben wenn dieser Doppelgänger jetzt nicht bloßes Bild ist, das erschreckend genug ist und dramatisch genug ist, wenn der noch diese Kräfte des alten Astralleibs teilweise zumindest drinnen hat, dann ist es also wirklich sehr schlimm. Dann ist es hochdramatisch. Und das sind eben diese Doppelgängerkräfte, die den Menschen wirklich realer verführen können. Also da ist es sehr gefährlich. Die können die Führung dann übernehmen über das Leben. Und jetzt ist es aber damit lange noch nicht aus. Weil es gibt noch ganz andere Formen des Doppelgängers, die wir auch notwendigerweise in uns tragen. Und vielleicht so kurz einmal nur angerissen, es gibt einen arimanischen Doppelgänger in uns. Ich meine, wenn sowas dann erscheint als Doppelgänger, sind alle diese Doppelgängerfiguren natürlich in diese eine Erscheinung irgendwie hineingepackt, aber die haben sozusagen verschiedene Wesenheiten eigentlich, die da dahinter stecken und die zusammenwirken. Einfach dadurch, dass wir in einem Körper leben, wie wir ihn heute haben, der damit er diese Dichtigkeit, diese Festigkeit, diese Abschirmungskraft auch gegenüber dem Geistigen hat, die notwendig ist für unsere Freiheit. Dadurch steht dieser Körper stark unter alemannischem Einfluss. Das heißt, schon vor der Geburt, wenn sich unsere Körperlichkeit ausbildet, nimmt ein alemannisches Elementarwesen Besitz von unserem Körper oder gliedert sich dem ein. Und zwar namentlich in alle die Partien, die mit den elektrischen und magnetischen Kräften in uns zu tun haben. Und man denke nur also an die Nerventätigkeit, Muskeltätigkeit, da spielt überall Elektrizität eine gewisse Rolle. Da sind gewisse Salzprozesse dabei, die wären ja noch gut. Und, aber dabei ist auch sehr stark Elektrizität. Und wo Elektrizität ist, ist in Wahrheit immer auch Magnetismus, weil das eine ist vom anderen nie ganz zu trennen. Es hängt im Übrigen zusammen dann wieder mit Luzifer und Ahriman ein bisschen. Das Magnetische ist nämlich das eigentlich Ahrimanische, das Elektrische ist das mehr Luziferische. Und bis in die Physik hinein kann man sagen, sind der Luzifer und Ahriman aber verschwistert miteinander. Weil ich kann keine Elektrizität erzeugen, ohne gleichzeitig einen Magnetismus zu haben. Und ich kann einen Magnet, naja, fast nicht, jedenfalls zumindest darf ich nicht bewegen. Und was bewegt sich nicht in der Welt? Weil selbst wenn er ruhig steht, in Wahrheit bewegt sich ja die ganze Erde. Also ist er eigentlich immer irgendwie relativ gegen was anderes bewegt. Und dann entsteht irgendwo immer auch ein bisschen Elektrizität. Also das ist ein Bild dieses Zusammenwirkens, nämlich von Luzifer und Ahriman. Und das heißt, dieses Elementarwesen, das aber jetzt, wo das Ahrimanische heute die Führung drinnen hat, das nimmt Besitz vor der Geburt, lebt in uns, mit uns, während des ganzen Lebens, wir könnten sonst nicht leben, lebt natürlich sehr stark in den elektrischen Prozessen der Nerven drinnen, dort ganz besonders stark, daher natürlich unsere ganze intellektuelle Tätigkeit sehr stark mit den ahrimanischen Kräften verbunden, auch wenn das eigentlich das Elektrische, das Luziferische drinnen ist, aber Ahriman lenkt das Ganze. Das ist heute überhaupt unser Hauptproblem, also Ahriman lenkt das Luziferische, unsere ganze moderne Technik beruht auf dem, überhaupt die Medientechnik. Schaut euch das an, Fernsehen, Video, Kino, wozu wird es gebraucht, um die Menschen zur Werbung zu verführen, um ihre Lüste und Begierden anzusprechen irgendwo, weil, also zumindest die große Masse, es gibt schon Ausnahmen, also ich will jetzt gar nicht jetzt gegen das Kino hundertprozentig wettern, es gibt auch Filme, die man sich anschauen kann, und also man muss jetzt kein Purist sein, und so, also Anthroposoph, Herr Steiner hat selber mal gesagt, also da steckt der Ahriman drin, und also Kino ist ganz schlecht und so weiter. Also man kann sich trotzdem einmal einen guten Film anschauen, muss sich halt bewusst sein, dass trotzdem sehr viel Ahrimanisches drinnen ist, schon dieses Zerhacken der Bilder und so weiter, die eine Bewegung vortäuschen, die gar nicht da ist, und unser Unterbewusstsein merkt es aber. Bewusst sehen wir nichts, da schaut es wie ganz natürliche Bewegung aus, im Unterbewusstsein ist alles zerhackt, dasselbe mit der CD, wo das digital gespeichert ist, die Musik. Das heißt, eigentlich ist die Musik ununterbrochen zerstückelt. Und fürs Bewusstsein klingt das aber doch wunderbar. Überhaupt, wenn es eine gute Anlage ist oder so, und Stereo, Quattro, was weiß ich, wo man kann das halt schon so bauen, dass man wirklich fast einen Orchestereffekt erzielen kann, also mit X-Lautsprecher und so weiter, also hat man einen gewissen Raumeffekt, so dass das Bewusstsein sich täuschen lässt und fast glaubt, es ist wirklich so. Und trotzdem ist es dahinter total zerhackt. Und da steckt der Ahriman drinnen und öffnet ihm natürlich Tore. Gerade dort, wo wir sie mit dem Bewusstsein verschlafen. Aber das heißt, alles, was wir verschlafen, ist für uns quasi nicht vorhanden, für unser Bewusstsein. Und dann denkt man, es ist nicht da, aber es ist schon da. Und der Unterschied ist da auch, wenn wir mit dem Bewusstsein keinen Unterschied hören. Wenn ich stehe und da ist, spielt die Anlage und dann vergleiche ich daneben das wirkliche Orchester. Wenn ich so eine perfekte Anlage baue, dass selbst ein guter Musiker es nicht mehr hört, den Unterschied. Das kann man zweifellos bauen, mit einem großen Aufwand geht das. Der Unterschied ist trotzdem im unterbewussten Kapital vorhanden. Weil in einem Fall ist es eine wirkliche Harmonie und im anderen ist was Zerstückeltes. Das geht gar nicht anders. Selbst mit einer Analogtechnik nämlich ist es auch immer noch zerstückelt. Weil dahinter diese ganzen elektrischen Vorgänge, die damit eine Rolle spielen, das sind alles Quantenprozesse und Sprungprozesse und so weiter. Also es wird jetzt sehr weit führen. Also selbst mit einer sehr schonenden Technologie kann ich dem nicht ganz entgehen.
Analogie ist ein Plattenspieler.
Ja, zum Beispiel, genau. Genau. Also weil beim Digitalen wird nicht kontinuierlich eigentlich das Original aufgezeichnet, sondern es wird eigentlich zerlegt in einzelne Stückeln und die werden im Grunde in Zahlenwerte umgesetzt und die werden übertragen. Was ist der große Vorteil? Selbst wenn Störungen sind, ist das Ganze nicht so empfindlich drauf. Ich weiß jetzt, die nächste Ausstellung ist 128 und das kann ich von mir aus dreimal kodieren, 128, einer davon kommt schon durch. Und ich brauche das Signal gar nicht genau übertragen mit allen Feinheiten, sondern nur 128, 25, 230 und so rekonstruiere ich mir das eigentlich mit vielen Lücken dazwischen. Und das Ohr lässt sich täuschen dadurch. Weil wir ergänzen uns das sowieso innerlich auch, das kommt noch dazu. Also selbst wenn die Lücken relativ groß sind, ergänzen wir uns das innerlich. Glaubt gar nicht, was wir selber alles beitragen noch dazu. Jedenfalls das Bewusstsein lässt sich täuschen. Und dahinter ist es aber ganz was anderes. Also in Wahrheit sind es nur diese einzelnen Dinge. Das zieht überall ein. Wenn wir jetzt nehmen die Lichttechnik, jetzt sind glücklicherweise, ich meine das mit Anführungszeichen, die Glühlampen im Verschwinden ist aus energietechnischer Sicht ja wichtig, weil das also mehr Heizgeräte als Lichterzeuger sind. Aber jetzt haben wir die Neonröhren, die Energiesparlampen, die im Prinzip kleine Quecksilberdampflampen sind, abgesehen davon, dass sie total giftig sind. Also wenn die zerbrechen zum Beispiel, sind die total schädlich. Weil da ist Quecksilber drin, einfach wenn das in die Luft kommt. Also das heißt, wenn einem zu Hause so eine Energiesparlampe runterfällt und zerbricht oder was, ist das schon problematisch. Sie ist zwar schon recht gut gesichert, dass das nicht auserinnern kann, aber hundertprozentig ist es nicht. Aber abgesehen davon, das Licht, das entsteht, selbst wenn es den Eindruck weiß erzeugt, ist es nicht mehr vergleichbar mit dem Sonnenlicht. Das Sonnenlicht hat ein kontinuierliches Spektrum, was so viel heißt, wie dass es eigentlich alle Farben in einem harmonischen Verhältnis zueinander erzeugen kann. Habe ich jetzt irgendwas Verständliches gesagt? Nein, es ist schwer. Ich habe jetzt versucht, irgendwie zu formulieren, dass ich nicht sage, wenn man das weiße Licht zerlegt in die Farben, weil das stimmt ja eigentlich nicht. Weißes Licht ist genauso einheitlich wie jedes andere. Rein grünes Licht ist genauso rein und einheitlich, wie das weiße Licht einheitlich ist. Und allen Lichtern ist gemeinsam, dass sie, eben wenn es Sonnenlicht ist oder wenn es auch in eingeschränkter Maße, aber immerhin das Licht einer Glühlampe ist, kann es alle Farben erzeugen in harmonischem Gleichgewicht zueinander. Das heißt, grün in der Mitte dann, also rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett in ziemlich gleichem Gewicht. Also etwa so wie bei einem Regenbogen. Bei dem Licht der Neonröhren ist es so, dass sie zwar im Prinzip auch alle Farben erzeugen kann, das Prinzip geht nie ganz weg. Aber es ist nicht mehr harmonisch. Es heißt, es ist jetzt einmal grün zum Beispiel da, oder bei den Neonröhren mehr die blauen Töne sogar, darum ist das, sind die normalen Neonröhren so kalt für unser Auge. Und dann große Lücke, dann ist vielleicht ein bisschen ein grüner Anteil, den ich erzeugen kann, was dazwischen ist, nur ganz, ganz schwach und aus, Ende. Zum Beispiel der rote Teil fehlt fast, also der ist so schwach, dass er ist da, er ist immer da, aber er ist so schwach, dass das Ganze aus dem Gleichgewicht heraus ist.
Wenn ich jetzt mit einem Prisma zerlege, das Sonnenlicht und diese Lampe,
ja,
eine Lampe und eine Neonlampe, habe ich dann
habe ich einzelne Linien.
Ja, aber habe ich dann sichtbar verschiedene Farbqualitäten.
Ja, also es schaut dann so aus. Jetzt wollen wir mal Tabula Rasa, das ist ja schon gut. Zeit für ein neues Kalender. Ich werde das nächste Mal
schön machen. Das haben wir ja sicher schon gemacht mit den Prismen.
Ja, ja, ja. Also es schaut so aus im normalen.
Da gibt's Lichtkurven, soweit wir.
Ja, ja. Ja, ja.
Verschiedene Teile.
Ich werde beides jetzt aufzeichnen. Das ist ganz interessant. Schöne Sammlung gibt es da nicht. Ja.
Und diese Harmonie des Sonnenlichts, so ist die ersichtbar anhand der Linie?
Ja, ja, das ist sichtbar. Also es fängt an jetzt, wenn ich Sonnenlicht also durch einen Spalt durchfallen lasse und ein Prisma danach gebe, dann entsteht ein Bild, das etwa wirklich so sieht man gar nicht gleich so alle sieben, sondern weil es entsteht immer an den Rändern, es gibt so einen violett-blauen Rand, zunächst ist, wenn der Spalt sehr breit ist, und das Grün entsteht dann überhaupt, wenn sie die beiden mischen in der Mitte. Weil von der anderen Seite kommt jetzt Rot, das ist kein sehr schönes Rot, das ist ein gelblicheres Rot, normalerweise. Das ist zu blaustichig. Mhm. Ich weiß nicht, wieso wir da kein anderes Rot haben.
Das ist
ja. Aber das wurscht jetzt. Haben wir halt nicht.
Es geht ums Prinzip.
So, dann kommt Gelbliches, das Orange sieht man oft auch nicht so deutlich. Und dann kommt in der Mitte, wenn der Spalt eng genug ist, eigentlich aus der Mischung des Blauen und Gelben kommt das Grün.
Ja.
Ja, das ist so das Grundspektrum. Und wenn es ein bisschen schöner ist, dann hat man da noch das Orange dazwischen und auf der anderen Seite das Indigo.
Das
habe ich nicht. Also da ist so das Indigo irgendwo. Das ist so zwischen Blau und Violett irgendwo dazwischen.
Das sind jetzt sieben.
Jetzt sind sieben. Und die Verteilung von der Lichtintensität auch so ist also ziemlich gleichmäßig. Ein bisschen im Grünen stärker, also wenn ich Sonnenlicht hernehme, ist die größte Intensität nämlich da im grünen Bereich. Und es ist ziemlich gleichmäßig. Und wenn ich jetzt so eine Lampe hernehme, dann zum Beispiel eine Quecksilberdampflampe, die hat im kalten Bereich, sagen wir mal so, im Grunde zwei Linien und der Rest ist ganz, ganz schwach. Das heißt, ich habe ein Bild, das jetzt, wenn das so der ganze Bereich wäre, der vergleichbare, dann schaut das also ganz flach aus. Da geht es sehr stark, sehr intensiv hoch, wieder da noch einmal intensiv hoch und da wieder runter. Ein bisschen was ist da, so, dass man es mit freiem Auge fast nicht sieht. Es ist trotzdem da. Die kann selbst aus dem Neonlicht alle Farben erzeugen. Aber es ist ganz anders. Nur fürs Auge, und das ist dann irgendwo da hinten noch in der, meistens da ist irgendwo eine Linie, die viel schwächer ist,
das reicht aus, um für das Auge, für unser Auge, den Eindruck weiß zu erzeugen. Weil immer dort ist er, wo ich Farben aus bestimmten Bereichen vertreten habe, wir haben nämlich drei Farbsensoren im Auge. Also für Rot, Blau, Grün.
Ja,
entsprechend diesem Ding. Und es genügt für das Auge, wenn ich eine Linie aus dem Bereich Rot habe.
Also die Computerprogramme haben ja auch Rot.
Da der Ding und der Linie von da drüben noch, das erreicht zum Beispiel schon einen vollkommen harmonischen Weißeindruck des Auges zu haben. Obwohl der Rest da dazwischen fast fehlt. Nicht ganz, aber fast.
Aber seelisch muss es doch.
Aber seelisch, in den Tiefen des Seelischen ist es eine Katastrophe. Ist es eine extreme Verarmung. Weil das ist das Erlebnis dessen ist seelischer Reichtum, den das Unterbewusstsein erlebt. Das heißt, mit dem Sonnenlicht und Harmonie. Da erlebe ich seelische Armut und Disharmonie. Weil die Bereiche eines ganz stark hervortritt, weil die sind sehr intensiv dann und der Rest ganz abgeschwächt ist, fast weg. Also das führt zu einer totalen inneren seelischen Verarmung und Zerrissenheit. Einfach nur durch das Licht, das wirkt. Und selbst wenn ich jetzt eins nehme, das sogenannte Warntöner sind, dann sind die Linien ein bisschen verschoben in den wärmeren Bereich, sind angenehmer, aber an dem ändert es trotzdem nichts.
Und die LEDs?
Naja, da ist genau dasselbe Problem. Ja. Da ist genau dasselbe Problem.
Was ist das?
Es geht die LEDs. Da ist genau dasselbe Problem drinnen.
Ich meine, die Farben auch, denke ich, durch Ausschalten von Elementen dieses LEDs erzeugt.
Ja, ja, es ist so.
Mit diesen Lampen auch Rot, Blau und Gelb erzeugen.
Ja. Ja, also im Prinzip ist es dort so, dass die LEDs überhaupt eigentlich eine einzelne Linie erzeugen. Im Grunde. Und man kann jetzt eines machen, man kann entweder für Weißeffekte zu erzielen, kann man eben mehrere verschiedenfarbige zusammen, dann gibt es bei unseren Bühnenscheinwerfern drüben, ist das genau, da gibt es keine weißen dabei, sondern da gibt es nur rote, grüne und blaue LEDs. Und wenn ich alle aufdrehe, dann gibt es halt auf so die Entfernung hin den weißen Eindruck. Mhm. Also diese Balken drüben, die wir hängen haben, die haben genau das. Mhm. Ich meine, hat natürlich für die Bühnentechnik wieder einen netten Nebeneffekt, ich kann fast jede Farbmischung herstellen. Und kann nicht einen Filter reingeben und so weiter, sondern kann das jederzeit während der Vorstellung ändern, gleitend ändern und so weiter. Also ist für solche Effekte gibt es Möglichkeiten, die ich natürlich mit einem normalen Licht nicht haben kann. Aber wenn ich tagtäglich dem ausgesetzt bin, am Arbeitsplatz zum Beispiel, dann hat das auf Seelische einen gewaltigen Einfluss. Und der Ariman freut sich, weil das ist so typisch die arimanische Welt dann. Oder ganz, am liebsten wäre es noch, wenn das nur mehr weiße Linien wären. Das wäre am liebsten eine Schwarz-Weiß-Welt. Das wäre das Idealste sozusagen.
Das aber man merkt schon, seelisch, wenn man unter diesem Einfluss längere Zeit steht, man ist einfach nervös, zerrissen und unglücklich.
Ja, sicher.
Also man geht dann raus so in
die natürlich. Das hat seine Wirkung.
Seelisches Defizit.
Ja.
Umgekehrt.
Und man wird
ist ein offener Kamin, ein Feuer, das ist wieder sehr lebendig.
Ja. Das ist sehr lebendig. Naja, das ist
wieder auch nicht Sonnenlicht wieder dabei ist.
Weil was ist denn im Holz drin? Das ist das Sonnenlicht. Weil die Pflanze ernährt sich der Photosynthese. Und das heißt, dadurch wird die Energie nämlich aufgenommen. Also nicht ja die Stoffe von der Sonne auf, sondern die Energie, das Licht. Und beim Verbrennen, bei der Kerze, beim Bienenwachs und so weiter, gebe ich reines Sonnenlicht wieder. Sonnenlicht aus früherer Zeit. Das da, ich meine, bei der Kerze halt aus kurzer Vergangenheit, beim Holz aus aus schon einer weiter zurückliegenden Vergangenheit, bei der Kohle noch länger zurück.
Ja. Und bei diesem Kamin hat man es ja auch so gerne, so krass, ein bisschen fleuerlich,
ja, ja.
Das riecht auch gut, das sind verschiedene
Richtig.
Und bei diesem Wolfgang heißt der Faden, ne? Bei diesem Kühlraum.
Ja, Wolfgang. Wobei das mit dem Wolframlamp, das ist ja immerhin nur ein Glühlampe. Die hat ja nur annähernd so ein Spektrum in Wald. Das ist eine Glühlampe.
Ja. Diese Wolframlampe, die haben wir noch etliche versorgt, da mit 30, 40 Stück, die fand ich auch immer angenehm.
Ja, ja.
Das ist ein ehrliches Produkt. Es ist ein Faden, also ein mineralisches und sonst nichts.
Also ja, ja, ja.
Und da hat man doch das Gefühl, das die Wärme,
keine Frage. Ich meine, natürlich aus energietechnischer Sicht sind es ein Wahnsinn, weil sie also die meiste Energie umsetzen in Wärme. Und wir wollen ja eigentlich nicht heizen mit den Glühbirnen, sondern wir wollen Licht haben. Und ein ganz geringer Prozentsatz geht in Licht über. Also.
Nein, im Winter macht man das nichts.
So. Also im Winter, gut, da wär's. Ich muss ja im Winter jetzt auch sagen, das ist nicht richtig angenehm. Aber diese Glühlampen, die haben nie eine negative
Einwirkung. Nein, das stimmt, ja, das stimmt. Das stimmt. Also aber da ist aber natürlich selbst das, also dadurch, dass es ja fast gleichmäßig ist, ein nicht flackerndes Licht ist und zum Beispiel künstlich so ein flackernd Einbau, dann ist es entsprechend nicht einer, wie soll ich sagen, harmonischen Entwicklung, sondern es ist halt jetzt ein nervöses Zucken drinnen. Das schon allein dadurch drinnen ist, dass ein Wechselstrom durchfließt. Mhm. Weil der Wechseldauer die Farbe, das heißt, in Wahrheit geht die Lampe 50 Mal in der Sekunde an und aus.
Welche jetzt?
Die. Auch die Glühlampe.
Die Glühlampe.
Ja, die Glühlampe. Die LEDs wieder haben das nicht, weil die gehen wieder nur mit Gleichstrom. Und das heißt, er braucht einen Trafo drinnen, der sich Gleichstrom anbauen hat. Also das ist wieder weg.
Ja, aber beim Glühfaden, der glüht ja weiter.
Es ist ja, natürlich. Ja, genau. Natürlich. Es hat diese Trägheit. Aber man glaubt nicht, was das Unterbewusstsein alles mitkriegt. Weil es stimmt schon, er glüht weiter, er geht natürlich nicht ganz aus. Aber er wird eine Spur schwächer, eine Spur stärker. Bewusst ist es praktisch nicht zu sehen, das Unterbewusstsein sieht das. Und hat dauernd diesen, und das Tödliche ist, dass es dieser gleichmäßige Takt ist. Dieser gleichmäßige, keine lebendige Bewegung, sondern dieser gleichmäßige Takt.
Aber sieht das Unterbewusstsein, auch wenn das durch eine Lampe abgeschirmt ist, merkt es auch dann?
Auch dann.
Also auch wenn
er richtig geht. Auch dann, wenn er einen schönen Schirm
drüber.
Ja, ich meine, der Effekt ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, also es ist minimal, aber nur um zu sagen, es ist trotzdem was da, es ist trotzdem anders als beim Sonnenlicht, weil man muss jetzt denken, über das Sonnenlicht, über diese kleinen Änderungen, die dahinter liegen, jetzt, und zwar unabhängig davon, dass es sich natürlich auch ändert, die Wolken, die darüber ziehen und so weiter, aber selbst im Sonnenlicht selbst sind ununterbrochen kleine Schwankungen drinnen. Weil die ganze Sonne selber ist ja wunderbar, die Sonne tönt nach alter Weise, heißt es so schön. Die Sonne ist eine riesige Glocke in Wahrheit, die in Millionen verschiedenen Frequenzen schwingt. Die manche über Jahrzehnte gehen, manche Schwingungen, manche im Sekundentakt gehen. Und noch weniger. Und im Grunde ist es eine riesige Symphonie, die da wirkt. Und die wirkt mit in dem das Ganze natürlich auch in diesem Rhythmus sich bewegt. Und das ist aber nicht jetzt eine rein zufällige Bewegung, sondern das ist Sphärenmusik. Das ist Sphärenmusik. Und das heißt, ich brauche eigentlich nur die Augen aufmachen und das Unterbewusstsein sieht diese Sphärenmusik. Es sieht sie. Und es sieht sie am besten am Morgen, bevor die Sonne aufgeht, bevor die eigentliche Dämmerung beginnt, wenn es so anfängt, der Horizont so noch nicht rot zu werden, sondern so der Himmel grünlich fast. Das ist nämlich interessant, bevor die Sonne, bevor es rot wird, das Rötliche kommt, ist es so was Grünliches, weil ich das schon beobachtet habe. So ganz, das ist so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang oder so, merkt man, es ist nicht mehr ganz so dunkel. Aber es ist auch noch nicht dieses Morgenrot, ist da, sondern es ist so was Helleres. Es geht so in die grünliche Nuance. Und da ist es fürs Unterbewusstsein, also bewusst sieht man es trotzdem nicht. Und es ist überlagert durch viele andere Effekte. Aber das Unterbewusstsein kriegt es mit, da lebt am stärksten dieses Tönen eigentlich, die Sonne tönt. Tönend wird für Geistesohren schon der neue Tag geboren. Also das ist wunderbar, wie das der Goethe also erfasst hat und erlebt hat. Das Unterbewusstsein kriegt es mit, und wenn man ein bisschen ein Gespür dafür hat, für das, was da ist, auch wenn man es nicht jetzt ganz bewusst selber sehen kann, aber doch irgendwie zumindest ins Mitklingen und Mitsummen kommt, dann kann man das schon erleben. Und das, genau das hat Goethe gehabt, das wirklich zu spüren, wie kurz vor Sonnenaufgang, eine Stunde, eine halbe Stunde vorher, wirklich der ganze Himmel zu tönen beginnt. Da tritt es besonders stark hervor, dieser Effekt. Er tönt ihn heute den ganzen Tag, aber da ist es besonders stark merkbar. Und das ist natürlich trotzdem in der Glühlampe alles weg. Und das, damit werden, wenn man so will, transportiert die ätherischen Bildekräfte. Da liegt es nämlich drinnen. Da sind diese Dinge, wenn man es modern wissenschaftlich ausdrücken wollte, möchte man sagen, da ist die gestaltende Information drinnen, die hier auf Erden das Leben gestaltet. Die kommt da herein. Und wenn ich stattdessen irgendeinen banalen und gleichen Rhythmus habe, das ist wie wenn ich ein Buch nur mit A vorschreibe.
Aber so schaut die Welt
ja auch aus. Ja, natürlich. Also, und jetzt nehme ich da noch die ganze Harmonie auch noch weg, also das ist ein Absturz ins Nichts fast. Aber gut, das ist der Freiraum, den wir fürs Schöpferische brauchen. Nämlich auch da. Das ist jede Lücke, die da drinnen ist, ist so fürs Unterbewusstsein die Aufforderung, ich tu was. Du mein Ich, du bist schöpferisch, fühle diese Löcher. Du fühlst sie. Ich meine, es ist halt nur recht heftig, was wir so in den letzten ein, zwei Jahrhunderten eigentlich verloren haben dadurch. Also schon rein, das ist unsere moderne Technik. Oder beziehungsweise verloren haben wir natürlich untertags, zwar auch nicht mehr so einen klaren Himmel, aber trotzdem untertags haben wir die Sonne trotzdem immer noch. Aber wir die Eindrücke durch die künstliche Beleuchtung, die überlagern sich halt mit dem Ganzen. Also das heißt, unser Unterbewusstsein wird mit einer ganz wilden Mischkulanz von Erlebnissen konfrontiert. Mit der richtigen, mit falschen, und das ist das Beste für die Widersacher, Mächte uns zu täuschen. Nicht wahr? Es ist immer das Richtige auch dabei. So wie der Mephisto im Faust immer wieder Dinge sagt, die genau stimmen, die ganz richtig sagen. Und dann sagt er wieder einen Nebensatz, der komplett in die falsche Richtung geht. Und wenn man gerade auf den hört, ist halt ein Pech. Dann ist man gerade auf der falschen Fährte. Und weniger man beachtet aber das nicht, was er sehr wohl richtig und weisheitsvoll sagt, dann geht man auch in die Irre. Also, oder wie es im Mysterium der Anna ist, nicht nur du der Vater bist, der alle Täuschung und so weiter. Aber ich weiß, dass du auch Richtiges sagst. Und es wäre schlecht, auf deinen Rat nichts zu geben. Also wir brauchen ihn auch da einmal, weil gerade in diesem Erdenbereich hier verfügt er über Kenntnisse, über die sonst niemand verfügt. Auch von den höheren Hierarchien. Das ist eben sein Reich und da weiß er Bescheid.
Aber bei dem Thema ist doch auch die Frage, wäre es nicht möglich gewesen, dass das wissenschaftliche Denken das erfasst hätte in gewisser Weise. Das hat sie völlig ausgeblendet.
Ja.
Das ist die Frage. Zu welchem Zeitpunkt wäre das noch
möglich? Naja, es war zur Goethezeit, war die Entscheidung noch offen.
Ja.
Zur Goethezeit war die Entscheidung noch offen. Man kann sagen, so etwa mit Goethes Tod, das ist also der Zeitpunkt, ist die Entscheidung gefallen, dass der Gegenimpuls kommt. Und zwar war das eine Folge bereits dieser Auseinandersetzung Michaels mit den arimanischen Kräften, die schließlich zum Sturz der arimanischen Kräfte auf die Erde führten. Also das 1879,
diese Entwicklung, also Beginn des Michael-Zeitalters, führt dazu, dass die arimanischen, dass, oder gewisse arimanische Widersacherkräfte wirklich von Michael besiegt werden, aus der nächsten geistigen Sphäre heruntergestoßen werden, was für uns den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass wir sie jetzt vermehrt da haben und daher unser Michael-Zeitalter besonders ein Zeitalter der Auseinandersetzung mit diesen arimanischen Kräften ist. Und zwar das Ganze, um also diesen Effekt, um zu verhindern, dass in der geistigen Welt jetzt dieser Impuls der Michaelsschule, das heißt dessen, was Michael mit seinen Getreuen da für die Zukunft entwickelt hat, dass das durch die arimanischen Kräfte vergiftet wird in der geistigen Welt. Also mussten die heruntergestoßen werden. Und aus dieser Michaelsschule, wenn man so will, schöpft ja ganz stark die Anthroposophie. Und aus dem schöpfte auch schon Goethe, weil er unbewusst das miterleben konnte, diese gewaltigen Imaginationen in der nächsten, allernächsten geistigen Sphäre, weil diese Michaelsschule sozusagen ganz nahe eigentlich ist. Und dieser Sturz aber natürlich der arimanischen Geister auf die Erde, das ist ja jetzt nicht mit einem Jahr zack in Stoppuhr und jetzt liegen sie alle herunten, bildlich gesprochen, sondern das ist ein langwieriger Prozess. Und der beginnt etwa mit Goethes Tod, also um die Zeit 1832 herum. Und man sieht da deutlich, dass dann plötzlich ganz stark das Zeitalter des Materialismus kommt. Ich meine, vorher schon ein bisschen Vorreiter, England und so ist deutlicher Vorreiter, aber richtig stark kommt es dann nach Goethes Tod und dann sehr schnell. Dann entstehen plötzlich die ersten Eisenbahnen und diese Dinge, das ist alles um die Zeit. 1835 fährt schon die Eisenbahn durch Bayern oder so und die sagen noch, ja, das wird doch nicht gehen, man muss zumindest bei der Wende aufstehen, weil die Leute werden das nicht aushalten. Dann, na bitte, heute stellt man die Lärmschutzwende aus, ich sehe.
Er
hat ein natürliches Gespür gehabt. Trotzdem war es richtig, dass es gekommen ist. Es musste kommen. Also auch wenn es natürlich etliche Schwierigkeiten gebracht hat und im Grunde total arimanische Geschichte ist. Aber
was trotzdem verwunderlich ist, wie souverän dieses arimanische Denken.
Es ist mit
bei ja das arimanische
Denken
dabei. Das ist faszinierend.
Ja, das ist faszinierend, natürlich. Weil, ich meine, der Ariman kennt diese Gesetze des Toten, des irdisch Toten, wirklich in- und auswendig. Ich meine, weil er erstens wesentlich daran beteiligt war, sie überhaupt in der Form auszubilden und das, was von den Schöpfergöttern kam, eben so weit herzurichten, dass eben diese sehr stark von Todeskräften ergriffene Erde entstehen konnte. Und darin weiß er aus seiner Intelligenz also unheimlich gut Bescheid natürlich. Und das heißt, da kann ihm praktisch niemand das Wasser reichen. Da klingt auch Michael nicht herunter bis dahin. Also hier im Erdenfeld ist ihm der Ariman überlegen eigentlich. Also Michael kann den Kampf oben gewinnen, hier können ihn eventuell wir gewinnen mit der Hilfe Michaels. Aber mit dem Zusätzlichen, das wir haben, weil wir hier im Fest auf der Erde stehen und auch nützen können diese und verstehen können diese arimanische Intelligenz. Und wir können eigentlich den Ariman nur mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das kommt ja da im zweiten Drama, wie die Maria dann durch ihre Erfahrungen, die sie als Mönch in der Scholastik und dem streng logischen Denken gewonnen hat, dann gelingt es ja nachher, den Ariman mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und ihm logisch zu beweisen, wo er nichts zu melden hat. Nämlich dort, wo schöpferische Umbrüche drinnen sind, dort kannst du nicht erkennen, dort bist du blind. Du kannst alles ergreifen und verstehen, was sich logisch ableiten lässt. Aber Schöpferisches lässt sich nicht logisch ableiten. Und dort bist du völlig blind. Und daher lasse ich mir von dir dort nichts einreden. Und dann muss er abziehen. Aber wenn man dem Ariman nicht gibt, ja, du interessierst mich nicht, Ariman, ich habe meine eigenen Fantasien, das, was brauche ich, das wird nicht funktionieren, da hat er uns umso mehr. Aber wenn ich ihm beweisen kann, seine Unfähigkeit an einem bestimmten Punkt, dann muss er weichen, dann geht es sozusagen. Also daher das jetzt auch wieder sogar ein Plädoyer für den Intellekt. Und ich habe immer gesagt, Opfer des Intellekts ist manchmal notwendig. Da muss man was haben zum Opfern. Sonst ist nichts wert. Jetzt ist spät, genau. Na, in diesem Sinne das nächste Mal weiter. Der Doppelgänger, der packt uns schon wieder. Ja, das nächste Mal, meine Lieben, die nächsten beiden Abende, ja, bist du dran. Ja. Das heißt, das nächste offizielle ist dann am
4. Dezember ist es.
Du bist 4. Dezember und dann 11. Ja. glaube ich, hast du?
Ja.
Drinnen stehen noch. Und ich habe dann am 18. angesetzt, diesmal der speziellen Art, weil es über die anthroposophische Gesellschaft geht, weil jetzt 1912, 13 die Begründung ist. Und den werde ich da drüben machen, weil kommen extern welche.
In der Tignerstraße.
Nein, nicht in der Tignerstraße, ist der Einmannschule.
Ach so,
ja.
Unsere ist schon 100 Jahre.
Unsere ist also, ja, genau.
Schon klar.
Die Tignerstraße, die haben wir
erst
40 oder was.
Ja, ja. Ich schon. Aber...